Ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Evangeliumszentrum. Manche schon das zweite Mal am heutigen Tag. Es hat ja Vormittag schon eine Veranstaltung gegeben, aber ich sehe wieder viele neue Gesichter heute Abend unter uns. Und so möchte ich uns auch wieder kurz vorstellen. Es treffen sich hier in diesem Evangeliumszentrum Menschen, die nicht irgendeine Lehre verfolgen, eine neue Lehre, oder nicht Mitglieder gewinnen wollen, wie manche Sekten vielleicht, sondern es treffen sich hier Menschen, die festgestellt haben, dass das Evangelium nicht in einem alten, verstaubten Buch der Bibel drinnen steht, obwohl es da drinnen steht, sondern die festgestellt haben, dass dieses Evangelium heute noch Gültigkeit hat, dieses Wort Gottes heute genauso noch Gültigkeit hat wie vor 2000 Jahren. Und das Interessante ist, dass es viele Menschen heute gibt, die zwar sagen, ich glaube auch an Gott, ich glaube sogar an Jesus Christus, aber diese oder jene Aussage der Schrift, die muss man aus der Bibel streichen, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Und so sagen auch manche, zum Beispiel diese Aussagen über die Sintflut sind nicht mehr zeitgemäß. Die Frage ist, ist es das wirklich? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Richard Wiskin ist gekommen, er ist gebürtiger Kanadier, soviel ich weiß, lebt jetzt in der Schweiz. Und er hat sich längere Zeit schon mit diesem Thema beschäftigt. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Und was ist davon zu halten, was die Bibel über die Sintflut sagt? Und Richard Wiskin muss auch anschließend gleich zum Zug, habe ich gehört. Darum wollen wir ihn gleich bitten, zu beginnen. Nur vorher gibt es noch ein Lied zu hören. Und zwar wird unsere Gesangsgruppe herauskommen und ein Lied singen, das sich nennt »In den Sternen Gottes Werk ich sehe«.
Hier in Europa, hier in Österreich, bei uns in der Schweiz, die ganze Welt ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ich denke, es ist vielen von uns bereits aufgefallen, dass es bei uns hier in Österreich sehr viel Geschichte des Gesteins gibt. Das Geschichte des Gesteins kann waagrecht liegen, aber es kann auch anstatt waagrecht kann auch schräg gestellt sein. oder es kann gefaltet sein. Egal in welcher Lage das liegt, wenn es geschichtet ist, nennt man das Sedimentgestein. Und das Sedimentgestein kann in sehr vielen verschiedenen Farben vorkommen, je nachdem, was für ein Material darin ist. Jetzt haben wir einige Schädel im Bild. Ich weiß nicht, wie wir das regeln, Herr. Also, wenn Sie zum Beispiel ein bisschen meinen Platz hinüber geben würden. Und ja, man könnte wechseln hier. Der eine ist kleiner als der andere, ja. Das würde auch gehen. Wie gesagt, es kommt in sehr vielen verschiedenen Farben vor, nach dem, was für ein Material ist, darin ist, hier ein Buntsandstein. Und das ist alles sehr schön, was wir gesehen haben und herrliche Berge. Aber jetzt kommt für manche von euch eine Überraschung und vielleicht eine gewaltige Enttäuschung. All das, was wir hier bis jetzt gesehen haben, ist nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Gott hat unsere Alpen nicht in 6 Tagen geschaffen. Und das sage ich anhand von 2 Büchern. Einmal die Bibel. Ich möchte einfach behaupten, dass das, was wir hier sehen, nicht von Gott geschaffen worden ist, dass Gott Himmel und Erde schuf. Und zwar anhand von dem, was im Worte Gottes steht. Wir werden nämlich heute Abend unsere Landschaft, wie es heute aussieht, im Lichte dieses Wortes betrachten. Nun, ich bin völlig im Klaren, dass die Bibel kein Geologie-Schulbuch ist. In dem Sinne, dass es der Zweck der Bibel wäre, eine Geologie anzubieten. Die Bibel ist die Offenbarung von Gottes Heilsplan, aber Gottes Heilsplan wird geoffenbart im Raum und Zeit. Und es werden Aussagen im Worte Gottes gemacht, die mit, direkt oder indirekt, mit Geologie zu tun haben. Denn was hätte mehr mit Erdkunde zu tun, als eine weltweite Sintflut, wo alle damaligen Berge unter Wasser standen. Das wird wohl seine Spuren hinterlassen haben, die man auch geologisch untersuchen kann. Und so werde ich die Aussagen dieses Buches sehr ernst nehmen heute Abend. Ich vergleiche sie aber mit einem zweiten Buch, mit dem Buch der Gesteine. Man kann nämlich die Sedimentgesteine wie ein Buch öffnen und darin lesen. Man öffnet es mit Hammer und Meißel, man spaltet die Seiten. Wenn man weiß, wo man zu suchen hat, kann man eine sehr interessante Sprache finden, die Sprache der Fossilien. Das sind Lebewesen, die schnell und tief in der Regel im Schlamm unter Wasser abgelagert worden sind. Weil das sehr schnell geschieht und die tief liegen, kommt kein Sauerstoff mehr dazu. Und wenn sie nicht umgelagert werden, werden sie nicht zerstört durch Wellenschlag und so weiter. Und so können sie erhalten bleiben bis heute. Denn die Schlammschichten erhärten sich zum Stein und dann bleiben die Lebewesen darin gut erhalten. Normalerweise entstehen heute keine Fossilien, wenn überhaupt. Denn wir haben nicht die Ablagerungsbedingungen, die es früher gegeben hat, wo massenhaft sehr viele Lebewesen sehr schnell abgelagert worden sind, sodass man massenhaft Fossilien findet. Und ich glaube, dass diese beiden Bücher, die Bibel und das Buch der Gesteine, im gewissen Sinn von Gott gegeben sind und dass diese beiden Bücher einander nicht widersprechen werden, sondern ergänzen. Und ich möchte heute Abend eine Möglichkeit zeigen, wie diese beiden Bücher sich ergänzen könnten. Nun, zuerst einmal, wie entstehen die Sedimentgesteine mit den Fossilien darin? Ich habe es schon in kurz erwähnt, aber ich möchte jetzt nochmals das verdeutlichen. In einem turbulenten Fluss mit hoher Energie werden sehr viele Sedimente, also Schlamm, Sand, Geschiebe, manchmal sogar größere Steine, durch die hohe Energie transportiert. Bei ganz großen Flüssen mit sehr hoher Energie können sogar tonnenschwere Gesteine auf den Boden fortgerollt werden. Man sagt, bei der Colorado-Fluss in den Grand Canyon der Vereinigten Staaten, bevor die Staudämme gebaut wurden, stand man am Ufer und der ganze Ufer vibrierte von dem Schlagen der großen Gesteinsbrocken auf dem Boden des Flusses. Man hat bei uns in der Schweiz Experimente gemacht und festgestellt, dass selbst einen tonnenschweren Granitbrocken, Wenn er nur 10 Kilometer unter solchen Bedingungen unter Wasser transportiert wird, bricht er ständig auseinander und wird reduziert, sodass nach 10 Kilometern nur noch Sand vorhanden ist. Denn Sand ist nichts anderes als zerkleinertes Granit. Und unter hohen Energiebedingungen geht diese Zerkleinerung sehr schnell vor sich her. Das Ganze wird weiter transportiert, bis das Wasser in einem größeren Seebecken, sei es ein Stausee oder etwas wie der Bodensee bei Bregenz oder der Atlantische Ozean oder so, hineinfließt, und dann gibt es nicht mehr so viel Energie. Die Energie verteilt sich über das große Becken, und dann fallen die Sedimente ab. Die setzen sich ab, aber die setzen sich schichtweise ab. Und so sehen wir in diesem trockengelegten Stausee Sedimentschichten, Sedimente, die abgelagert worden sind, wo Wasser hier noch früher hineingeflossen ist. Nun, wenn in diesen Schichten heute ein toter Gemsbock oder Hund oder Katze liegen würde, dieses Tier wird sehr schnell verwesen, zuerst die Weichteile, denn das liegt alles ziemlich nah an der Oberfläche und da kann Sauerstoff ständig hinzu. In der Vergangenheit aber sind viel dickere Schichten viel schneller abgelagert worden, sodass kein Sauerstoff mehr zu den Lebewesen dazu kam. Und dort abgeschlossen im Schlamm sind zwar manchmal die Weichteilen verwest, aber in vielen Fällen auch nicht. Und die Knochen aber, die Hartteile, blieben erhalten. Nun, die Schichten können sich erhärten. Wenn in den Schichten drin die richtige Mineralienkomposition ist, dann gibt es eine Abbindung und da entstehen aus diesen weichen Schlammschichten, wenn sie austrocknen, harte Steinschichten. Aber die richtige Mineralienkomposition muss dabei sein, und das kann sehr schnell vor sich gehen. Es braucht nicht Millionen von Jahren, bis die Steine entstehen. Es gibt Römerruinen bei uns in der Schweiz, in der Rhonetal, wo früher die Römer gebaut haben, aber der Rhonefluss ist mehrfach über den Ufern seither getreten und die alten Römerruinen sind unter Sand begraben worden, und diese Sandschichten sind unterdessen zum Sandsteinschichten geworden. Und die Römer haben nicht vor Millionen von Jahren gebaut. Das geht recht schnell vor sich her. Es ist ein ähnlicher Prozess, wie wenn Beton fest wird. Und es braucht auch nicht Millionen von Jahren, bis Beton fest wird. Nun, wenn wir unterhalb von sehr vielen Sedimentschichten stehen und hochschauen, dann könnte man ohne weiteres auf den Gedanken kommen, unheimlich viel Zeug, das muss unheimlich lang gedauert haben, bis all das abgelagert worden ist. Aber das muss überhaupt nicht der Fall sein. Denn die Geschwindigkeit der Ablagerung hängt davon ab, wie schnell fließt das Zeug und wie viel Schlamm ist überhaupt vorhanden. Zum Beispiel, dieses Haus ist während einer verhältnismäßig kleinen Überschwemmung in westlichen USA vor einigen Jahren im Nu mit mehreren Metern Schlammschichten begraben worden, deshalb, weil der Schlammwalze hier sich mit über 60 Kilometer pro Stunde hinbewegte, was für Dreck ganz schön schnell ist. Und weiter oben in diesem Tal bewegte sich der Schlammwalze mit einiges über 100 Kilometer pro Stunde. Nun, wie erklären wir diese Überschwemmung? Am Ende vom Tal gibt es einen Vulkan. Der Vulkan wurde früher aktiv und ein Gletscher, der oben auf dem Vulkan war, schmolz innerhalb von einer Stunde. Tonnen vom Wasser raste der Berghang hinunter, zusammen mit einer Flugwelle aus viel Stein in einem See plumpste. Und da sind Schlammwalzen erzeugt worden, die gegenüber die herumliegenden Täler heruntergerast sind. Und unter solchen katastrophalen Bedingungen werden die Schichten sehr schnell abgelagert. Nun, wie ist es aber mit den Gesteinsschichten? Kann man die Gesteinsschichten heute anschauen und dann sagen, ob sie langsam oder schnell abgelagert worden sind? Ja, es besteht die Möglichkeit, das festzustellen. Denn Sedimentologen, das sind die Wissenschaftler, die die heutigen Bedingungen studieren, sie können unter kontrollierten Bedingungen im Labor ihre Beobachtungen machen, aber auch während Ablagerung im Rahmen von heutigen kleineren Überschwemmungen. Und sie sehen, wie die Schichten dann nachher aussehen.
Und dann können Sie Vergleiche ziehen mit den Gesteinsschichten und sagen, ob diese Gesteinsschichten früher ebenso schnell oder ebenso langsam abgelagert worden sind wie unter diesen Bedingungen. Zum Beispiel, wenn das Wasser turbulent ist, werden die Schichten nicht immer waagrecht abgelagert, sondern oft recht schräg abgelagert. Und Schrägschichtung spricht in vielen Fällen für eine schnelle Ablagerung unter turbulenten Bedingungen. Und Schrägschichtung kann man auch heute, die Entstehung von Schrägschichtung kann man auch heute bei Überschwemmungen beobachten. Hier haben wir 12 Meter hohe Sedimente, also von hier unten bis hier oben 12 Meter hoch. Und hier haben wir dieselbe Schichten skizziert, sodass Sie sehr gut die Kreuzschichtung sehen können. Das ist alles hier drin, aber hier bei der Skizze sieht man es noch deutlicher. Und das bedeutet, dass diese Schichten recht schnell abgelagert worden sind unter turbulenten Wassern. Was heißt recht schnell in diesem Fall? Es heißt in 2 Tagen. 2 Meter pro Tag. Nun, normalerweise, wenn man die Ablagerungen datiert und misst und so weiter, überlegt man ja, wie ist das heute? Man denkt so an den Bodensee, wo nur einige Millimeter Schlamm pro Jahr abgelagert worden werden, so durchschnittlich. Und dann geht man in die Berge und sieht man die vielen Schichten übereinander und dann überlegt man ein paar Millimeter pro Jahr, da geht es in die Tausende, Millionen von Jahren. Aber hier haben wir 6 Meter pro Tag, einiges schneller als das, was normalerweise im Bodensee geschieht. Und man kann nicht einfach sagen, weil viele Sedimenten sind, muss es langsam vor sich gegangen sein. Man muss immer die innere Struktur von diesen Steinen anschauen. Und wenn man das tut, stellt man fest, dass die allermeisten Sedimentsteine weltweit kreuzgeschichtet sind, schräg geschichtet sind oder haben sonstige Hinweise dafür, dass sie sehr schnell unter turbulenten Bedingungen abgelagert worden sind. Oft sieht man die Strömung so richtig im Stein darin. Und ich weiß, wo ich die Bilder für meine Vorträge mache, im Rahmen der geologischen Forschung. Ich bin nicht Wissenschaftler, ich bin Bildungsreferent, ich bin also Pädagog. Und ich muss mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um die Dinge selber zu verstehen. Und meine Aufgabe besteht darin, diese komplexeren Zusammenhänge so darzustellen, dass Sie, als wahrscheinlich Nicht-Fachleute, dann die Dinge einigermaßen verstehen können. Und im Rahmen von unserer Forschung komme ich an das Bildmaterial und ich weiß, wo ich dieses Bild gemacht habe. Diese Schichten hier gehören zu einem Paket, der ist hunderte von Meter hoch und streckt sich über hunderte von Quadratkilometer und ist unheimlich schnell abgelagert worden. Das Ganze hat nur einige Wochen gedauert, schätzungsweise. Man sieht das den Schichten an und das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Die allermeisten Sedimentschichten weltweit zeugen von einer sehr schnellen, in der Regel recht katastrophalen Ablagerung. Und das erklärt natürlich, weshalb es auch Fossilien darin gibt, denn nur unter solchen Bedingungen werden die Lebewesen so massenhaft, so schnell abgelagert, dass sie später als Fossilien gefunden werden können, zumal heute kaum Fossilien eigentlich entstehen würden. Nun, was die Entstehung von Fossilien für die Evolutionslehre anbelangt, das wird heute aber nicht im Vortrag behandelt, das wird aber in diesem sehr interessanten Buch Evolution, ein kritisches Lehrbuch behandelt. Es ist geschrieben worden für Gymnasium und höhere Schulstufen. Es ist ein Nachschlagwerk, eine Mine von Information, von Wissenschaftlern geschrieben, die evolutionskritisch sind. Nun, ich möchte allerdings auf der anderen Seite, wenn wir gerade bei den Gesteinen sind, betonen, dass das meiste Gestein weltweit nicht geschichtet ist. Das meiste Gestein ist nicht Sedimentgestein, sondern ein massiges Gestein wie Granit oder Basalt oder Gneis oder sowas. Man kann es auch Massengestein nennen, mit diesem Stück Granit dort. Und wenn man die äußeren 16 Kilometer der Erdkruste betrachtet, das was eigentlich fest ist, stellt man fest, dass die äußere Kruste der Erde zum 95% aus Massengesteine wie Granit besteht. Es gibt in der Erdkruste nur einen mickrigen 5% Sedimentgesteine, wie zum Beispiel Schiefer, Sandstein oder Kalk, wovon das meiste Sandstein ist, wenn man die ganze Erde betrachtet. Aber warum sieht man so viel Sedimentgestein weltweit, wenn es nur 5% von allen Gesteinen ist? Der Grund, warum man so viel sieht, es liegt ja obendrauf. Wenn man nämlich nur die Erdoberfläche betrachtet, das, worauf wir herumliegen, nicht die 16 Kilometer weiter unten, dann stellt man fest, dass die Sedimenten obendrauf geschmiert sind und bedecken heute 3/4 der Erdoberfläche. Und in der Vergangenheit gab es auch auf diesen Flächen Sedimentgesteine, sind aber dann durch die Eiszeit oder so etwas wieder abgetragen worden, sodass der eigentliche Grundgestein oder Urgestein wieder sichtbar wird. Also man kann aus der biblischen Sicht, glaube ich, mit Recht behaupten, dass, wenn man rein von Schöpfungsoptik betrachtet, das würde heißen, dass Gott ursprünglich die Erdkruste vorwiegend aus Massengestein geschaffen hat, und dass die Sedimenten erst später oben darauf abgelagert sind. Denn zum Beispiel das meiste Sedimentgestein ist Sandstein. Und Sand ist nichts anderes als verwittertes Granit. Also erst muss die Oberfläche verwittert werden, damit der Sand entsteht. Dann wird der Sand unter Wasser abgelagert, schichtweise, erhärtet sich zum Stein. Und das braucht seine Zeit. Und dann kommt noch hinzu, als weiteren Hinweis dafür, dass die Sedimentgesteine später abgelagert worden sind, die Tatsache, dass in diesen Sedimenten, niemals in Massengestein, nur in den Sedimenten, es tote Lebewesen gibt, also Fossilien. Nun, manche Fossilien sind recht exotische Tiere, wie diesen Flugsaurier. Das Wort Saurier bedeutet Echse. Das waren also fliegende Echsen. Und man hat so hervorragende Exemplare im Gestein gefunden, dass man ziemlich realistische Darstellungen davon machen kann. Es gab verschiedene Arten. Diese Art zum Beispiel hat tatsächlich einen Flügelspann von 7 Meter, hat wirklich einen so komischen Kopf, das hat man alles im Stein bestens dokumentiert gefunden. Die Krallen an den Flügeln und so weiter, das ist alles sehr gut belegt worden. Der Abdruck von der Haut hat man zum Teil auch gefunden, sodass wir wissen, dass sie keine Feder hatten, sondern Haut. Und abgesehen von der Farbe, die natürlich fantasievoll ist, aber das gibt man auch zu, vielleicht waren sie rosarot mit gelben Punkten, wir wissen es nicht, ja. Vielleicht hatten die unterschiedliche Arten, unterschiedliche Farben, wie die heutigen Reptilien. Abgesehen von der Farbe kann man sagen, hier haben wir ein ziemlich realistisches Bild. Nun, diese Tiere sind aber leider alle schon ausgestorben. Ich sage leider, denn das wäre schon schön an einem Augustabend, so über der Donau, so ein Tiefflug. Ja, das würde natürlich eine weitere Attraktion für Wien sein. Ja? Wenn mal der Opa ausgedehnt hat und so, dann hat man immer noch die Flugsauer. Ja. Aber die sind leider alle weg. Und aus welchen Gründen auch immer, man ist gar nicht so im Klaren, warum bestimmte Lebewesen ausgestorben sind und andere, die mit ihnen zusammengelebt haben, immer noch heute leben. Aber das ist nicht unser Thema, das behandle ich in anderen Vorträgen. Man sollte allerdings nicht den Eindruck bekommen, dass Fossilien lauter ausgestorbene Lebewesen sind. Das stimmt nicht. Die meisten Fossilien gehören zu Familien von Lebewesen, die wir heute noch bei uns haben. Wie diesen völlig normalen Frosch, abgesehen davon, dass er platt im Stein gedrückt ist, ein absolut normaler Frosch. Selbe Gattung wie die heutigen Frösche, die bei uns im Tümpel herumhüpfen. Also, das sind jetzt einige Einblicke in das Buch der Gesteine. Jetzt wollen wir vergleichen mit dem Wort Gottes, und zwar mit dem Schöpfungsbericht, wo am Ende der allgemeinen Schöpfungsbericht es heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Ich gehe nicht auf die Länge der Schöpfungstage hier heute Abend ein, aber ich werde vor der Pause aufmerksam machen auf ein Buch, wo Sie weitere Informationen darüber lesen können. Es geht mir hier um diese erste Aussage. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war noch sehr gut. Was wir allerdings in den zu oberst liegenden Sedimentgesteinen unserer Erdoberfläche gesehen haben, ist zwar sehr interessant, aber nicht sehr gut für den Frosch, für den Flugsaurier und für die Milliarden von anderen Lebewesen, die in vielen Fällen grausam umgekommen sind, erstickt im Schlamm. Und wir müssen einfach von der Bibel festhalten, dass am Anfang alles noch sehr gut war. Adam und Eva sind nicht auf einem Fossilienfriedhof herumgelaufen, denn es gab bis zu ihrem Sündenfall überhaupt kein Tod auf Erden, weder bei Tieren noch bei Menschen. Das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Es ist nämlich so, Gott schuf eine wunderbare Schöpfung, und da heißt es in der Bibel, dass alle Engel zu der Zeit jubelten, auch den Engel, den wir von der Bibel her als Luzifer erkennen, das war der allerhöchste Engel, aber der jubelte nicht sehr lange scheinbar, denn er stieg in ihm Gefühle auf in seinem Herzen, vielleicht Neid mit der ganzen Schöpfung und so weiter. Auf jeden Fall, er wollte wie Gott werden und stürzte aus dem Himmel, riss andere Engel mit sich in diese Rebellion, und er kam auf Erden als der Durcheinandermacher, als der Widersacher Gottes, der Teufel. Und er musste natürlich, um die Herrschaft dieser Welt an sich zu reißen, um alles zu zerstören, was Gott schön gemacht hat, natürlich den verführen, den Gott als Verwalter der Schöpfung eingesetzt hat, nämlich der Mensch. Gott hat den Mensch geschaffen mit dem Auftrag, die Schöpfung zu verwalten. Und das könnte er natürlich nur tun, wenn er unter die Führung und Leitung Gottes stand. Und so hat der Teufel versucht, den Menschen zu verführen auf dieselbe Art und Weise, wie er erführt war. Er sagt, ja, ihr könntet wie Gott werden. Und der Mensch fiel auf diese Versuchung ein, denn er wurde mit einem freien Willen geschaffen. Gott zwingt uns nicht, ihm zu gehorchen, ihm zu liegen, ihm zu folgen. Ich meine, der freie Wille ist die Grundlage von Liebe. Wieso weiß ich, dass meine Frau mich liebt? Nicht, weil ich sie dazu zwinge mit Privatdetektiv und Keuschheitsgürteln und weiß ich nicht was alles, sondern weil sie aus freien Willen ihre Liebe, ihre Treue zum Ausdruck bringt. Freier Wille ist die Grundlage von Liebe. Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf Erden als Mensch, hat auch einen freien Willen und hat bewiesen, dass es möglich ist, für einen Mensch seinen freien Willen so auszuüben, dass er immer Gott gehorsam bleibt. Aber unsere ersten Eltern, Adam und Eva, das taten sie nicht. Und das hat natürlich verhängnisvolle Folgen für die ganze weiteren Verlauf der Erdgeschichte, denn als der erste Verwalter in Sünde fiel, verlor er das Recht und auch die Fähigkeit, die Erde zu verwalten, und der Teufel riss das Heft an sich und wird in der Bibel seither als der Gott, als der Herrscher dieser Welt bezeichnet. Und er ist zudem auch der Fürst vom Tod, und so gibt es, seitdem er sein Herrschaft, das Herrschaft an sich gerissen hat, gibt es auf unserer Erde Tod, sowohl bei Tieren wie auch bei Menschen. Und Fossilien reden natürlich vom Tod. Und so, wenn wir Gesteine finden mit Fossilien drin, so schön und interessant wie sie sind, das spricht im Grunde genommen nicht von Schöpfung, sondern von einer gefallenen Schöpfung. Diese Fossilien müssen also nach dem Sündenfall entstanden sein und nicht bei der Schöpfung. Und übrigens, die Entstehung von einem Fossil ist oft sehr grausam. Hier haben wir auch einen Saurier, also eine Echse, eine schwimmende Echse. Und die haben keine Eier im Wasser gelegt, sondern sie haben ihre Jungen lebendig zur Welt gebracht, wie lebendgebärende Fische. Hier haben wir sogar ein kleines Embryo von einem Fischsaurier bei der hinteren Flosse. Aber das ist viel zu klein, um draußen zu sein. Das ist keine Geburt hier, der gehört noch im Mutterleib, muss noch ein bisschen wachsen. Warum ist er draußen? Ja gut, wenn wir näher anschauen, sehen wir, was passiert ist. Der ist zerdrückt. Das Muttertier, gesund, Schwamm, wurde erfasst von einer riesen Schlammwalze, ist begraben worden, erstickt, und das Gericht, der Schlamm, drückte der Kleine hinaus und zerquetscht ihn. Sehr gut? Überhaupt nicht gut. Es ist nicht sehr gut auf Erden geblieben. Und die Fossilien müssten zu der Zeit entstanden sein, wo es nimmer sehr gut war, also höchstens nach dem Sündenfall. Aber bitte, in Zusammenhang mit riesigen Schlammbewegungen, also der Sündenfall als solches hat, wissen wir nicht um Schlammbewegungen, die ausgelöst worden sind durch den Sündenfall, das ist ein anderes Ereignis, aber es muss später als den Sündenfall gewesen sein, wo solche Dinge entstanden, die entstanden massenhaft. Nun, wenn wir natürlich unsere Alpen rein äußerlich betrachten, dann kommen Christen in Schwärmen, mit Recht, und sagen, wie wunderbar hat Gott das alles geschaffen. Gut, äußerlich sind die Berge wirklich wunderbar und schön, aber innerlich ein Riesenfriedhof. Bis an der oberste Gipfel, alles tot. Das ist nicht Schöpfung. Unsere Alpen gehören nicht zu der ursprünglichen Schöpfung, denn bei der ursprünglichen Schöpfung war alles noch sehr gut. Unsere Alpen, so schön wie sie sind, zeugen von Tod, von gewaltigen Schlammmassen, wo viele Lebewesen umgekommen sind. Das ist nicht Schöpfung. Das muss später geschickt gewesen sein. Also lesen wir wieder im Wort Gottes, Gott sah die Erde und siehe, sie war sehr gut. Nee, sie ist nicht mehr sehr gut. Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Wir sind aber nicht mehr im Schöpfungsbericht. Wir sind mehr als 1500 Jahre später in der Weltgeschichte, gemäß biblischer Chronologie. 1. Buch Mose 6. Es ist die Zeit von Noah. Es ist die Zeit unmittelbar vor der Sintflut. Gott sah die Erde. Siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Menschen und Tiere, jetzt unter der Herrschaft des Teufels, machen mit in das Verderben. Und man muss nur so die Welt betrachten, wie sie heute ist. Es gibt natürlich viele Hinweise noch für die ursprüngliche Schöpfung und es gibt auch Hinweise dafür, dass Gott heute in Menschen wirkt. Aber es gibt auch viele Hinweise dafür, dass Teufelswerk im Gange ist, Zerstörung im Gange ist, Durcheinanderbringung im Gange ist, Entmutigung und Zerreißen von wunderschönen Freundschaften und Ehen und so weiter. Da haben wir das Werk von dem Durcheinander. Bringer, der Teufel, der es nicht haben will, dass alles noch sehr schön bleibt. Und eigentlich erfasst das auch die Tierwelt, denn wie zum Beispiel eine Katze heute mit einer Maus umgeht, das ist nicht schön. Das tötet nicht einfach die Maus, sondern spielt damit und quält sie und so weiter. Alles Fleisch, das sind Menschen und Tieren gemeint, alles Fleisch hat seinen Weg verdorben auf Erden. Und die Fossilien müssen auch zu der Zeit entstanden sein, wo alles schon längst seinen Weg auf Erden verdorben hat. Das sieht man bei den Fossilien sehr deutlich. Hier haben wir übrigens wieder ein Fischsaurier, so diese schwimmende Echsen mit großen Vorderflossen, Auge, Rückengrat, Rippen. Und dieses Mal ist der kleine Fischsaurier zwischen den Rippen. Ach, wie süß warteten die Mutter auf seine Geburt. Überhaupt nicht süß. Ist schon geboren worden, das ist ein Teenager, der ist viel größer als ein Embryo. Und er liegt nicht im Mutterleib, er liegt im Magen. Denn die Fischsaurier waren unter anderem Kannibalen. Sie hatten Riesenmäuler, konnten große Fische und kleine Fischsaurier ganz verschlingen. Und das ist freilich ein Verderben des Weges auf Erden, denn wenn deine Mutter dich auffressen würde, wäre das nicht besonders schön, oder? Ich meine, das ist irgendwie was verkehrt dabei. Nicht, weil es uns einfach unsympathisch ist. Wir können erkennen am Schöpfungsbericht der Bibel, dass es am Anfang überhaupt nicht Gottes Absicht war, dass Tiere einander auffraßen. Denn wir lesen im Schöpfungsbericht einen Vers, bevor es hieß, alles sehr gut. Allen Tieren der Erde, einschließlich Fischsaurier, einschließlich Tyrannosaurus Rex, einschließlich Löwen und was auch immer, allen Vögeln des Himmels, auch die Mäusebuzarde, allem, was sich auf die Erde regt, Spinnen und Schlangen, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Nun, heute können Spinnen immer noch Kraut fressen, Gartenkreuzspinnen zum Beispiel, die Kraut fressen und fangen mit ihren Netzen, bauen bessere Netze, als die Insekten fangen mit den Netzen. Wir wissen, dass Katzenartige Kraut fressen können. Eine Löwin, Ostafrika, im Rahmen von einem Experiment, bekam 2 Jahre lang nur Kraut zum Fressen, war ein prächtiges Tier, wurde selbst mit dem Raubgebiss, mit dem Kraut fertig und so weiter. Aber das ist natürlich nicht die übliche Speise heute von Löwen und Kraut ist nicht die übliche Speise von Spinnen. Aber das ist möglich, ja? Und am Anfang war es so. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine andere Frage. Steht Ihnen natürlich frei zu sagen, das glaube ich nicht. Aber Sie müssen einfach einmal erkennen, dass das sehr deutlich da in der Bibel steht. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Und wenn wir es nicht glauben, dann glauben wir die Bibel nicht in diesem Fall. Es blieb aber nicht so. Denn nachdem der Teufel gefallen ist und anfing, die ganze Schöpfung, soweit wie es ihm erlaubt wurde, zu zerstören, gab es Verhaltensveränderungen. Und als die Fossilien entstanden sind, war es natürlich nicht mehr so wie am Anfang, wo nur Kraut gefressen wurde. Die Fossilien müssen also zu einer späteren Zeit entstanden sein, wo es nicht mehr so war wie am Anfang. Also ich habe Ihnen einige deutliche Hinweise dafür gezeigt, wenn man die Bibel ernst nimmt und das Buch der Gesteine ebenfalls ernst nimmt, Hinweise dafür gezeigt, warum die Sedimentgesteine mit darin enthaltenen Fossilien eigentlich nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehören könnte. Und zumal die Sedimentgesteine, der Hauptgesteine unserer Erdoberfläche bilden, dann kann man sagen, die ganze Erdoberfläche heute ist nicht die Erdoberfläche, wie sie ursprünglich von Gott geschaffen worden ist. Sie ist eine total veränderte, und zwar eine durch Wasser veränderte. Nun, natürlich in diesem Zusammenhang tauchen viele Fragen auf. Was hat der Sündenfall weiter für Auswirkungen auf die Biologie? Und da kann man fragen, ich meine, wenn Gott nicht wollte, dass Löwen Tiere fressen, warum haben die Löwen überhaupt ein Raubgebiss? Und diese Frage darf man stellen und überlegen. Hier einige Denkanstöße aus biblischer und biologischer Sicht. Mein Freund Dr. Reinhard Juncker ist nicht nur Biolog, er ist auch Theolog. Und er hat hier diese Sache in seinem Doktorarbeit geschrieben. Das wäre für manche von euch interessant, aber die meisten, die Kurzfassung, sehr einfach dargestellt, würde sehr, sehr hilfreich sein. Denn zum Beispiel Eltern, bibelgläubige Eltern, sollen ihr Kinder nicht nur beibringen, dass die Erde wunderbar von Gott geschaffen worden ist. Die Kinder werden merken, es gibt vieles, das überhaupt nicht wunderbar ist, und das muss auch erklärt werden. Und von daher sollen wir uns Gedanken machen darüber, was geschehen ist seit dem Sündenfall in der heutigen Natur. Charles Darwin zum Beispiel war ein gottesfürchtiger, bibelgläubiger Mann, und er kam vom Glauben ab, unter anderem deshalb, weil er so viel Leid in der Schöpfung gesehen hat, und er hat gesagt, das kann ein guter Gott gar nicht so geschaffen haben. Und er nahm die Sache mit dem Sündenfall und mit dem Auftreten des Teufels gar nicht ernst, und dann verlor er seinen Glauben, weil er hat nur an den guten Gott gedacht, und dann sieht er, ja, das Leid in der Schöpfung sagt, es kann gar keinen guten Gott geben. Es gibt einen guten Gott, aber es gibt auch einen bösen Teufel. Man muss beides berücksichtigen, sonst wird man nie die Sache, wie sie heute auf Erden ablaufen, wirklich verstehen. Beides gehört dazu. Und von daher kann ich das sehr empfehlen, besonders wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, da sollten Sie wirklich wissen um diese beiden Aspekte, damit Sie also ganzheitlich Ihre Kinder aufklären können im biblischen Sinn. 1. Buch Mose, Kapitel 6, nochmals zur Zeit von Noah. Jetzt haben wir die Konsequenz. Gott sieht die Erde, sie ist nicht mehr sehr gut, sie ist verdorben, denn alles Fleisch hat seinen Weg verdorben auf Erden. Konsequenz, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Nun, bis auf 8 Personen. Er setzt ein Zeichen. Mensch, hör zu, ich bin Gott. Der Teufel hat gewisse Rechte, aber ich bin Gott. Und es wird in der Endzeit ein Endgericht geben, und dann wird jeder zur Rechenschaft gezogen. Jetzt richtig durch Wasser, das nächste Mal durch Feuer, aber zuerst einmal durch Wasser, als Warnung. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Da sprach Gott zu Noah, Sintflut, siehe, ich will sie verderben mit der Erde. 3 Worte, aber die haben eine gewaltige Bedeutung für die heutige Geologie. Wir leben freilich auf einer verdorbenen Erdoberfläche. Eine durch eine weltweite, alles zerstörende Sintflut verdorbene Erdoberfläche. Nun, man könnte sich natürlich überlegen, was ist mit allen Lebewesen, die auf dem Land gelebt haben, vor der Sintflut passiert. Von jedem Typ von Leben waren zwei in der Arche, aber alles andere kam um, verdorben mit der Erde. Und man kann das vielleicht richtig wortwörtlich nehmen, verdorben mit der Erde. Ich meine, wenn ein tonnenschwerer Granitbrocken unter solchen Bedingungen nach nur 10 Kilometern zum Sand reduziert wird, stellen Sie sich vor, was mit den Knochen geschieht. Knochensand nachher. Und es geht unheimlich viel Knochensand in den Sedimentschichten. Und man kann immer sagen, was für Knochen, ist alles zerkleinert und zertrümmert, so noch Pulver. Ja? Aber es könnte natürlich unter diesen Bedingungen schon Fossilien entstehen, aber da muss es eine sehr schnelle, einmalige Ablagerung geben, ohne dass die abgelagerten Lebewesen nochmals fortgespült werden und irgendwo anders 10 Kilometer weiter wieder abgelagert. Da sind sie dann kaputt. Hier ein kleines Schema, sehr primitiv, denn wir versuchen, große Zusammenhänge auf einem Bild zu reduzieren. Die landlebende Lebewesen, einschließlich der Mensch, über weitere Distanzen transportiert am Anfang der Sintflut, durch Prozesse, die wir nachher besser verstehen werden, im zweiten Teil vom Vortrag, werden wahrscheinlich gar nicht als Fossilien später im Gestein auftreten, verdorben mit der Erde. Nun, es gibt schon Menschenfossilien, aber die entstanden nachher, zum Beispiel am Ende der Eiszeit, gab, und das war ein nachsinnflutiges Ereignis in diesem Modell, den ich heute Abend vorstelle, wobei ich kann heute Abend nicht auf die Eiszeit eingehen, das mache ich in Folgevorträgen, aber zum Beispiel während der Eiszeit, nachsinnflutlich, als viele Gletscher sehr schnell schmolzen, gab es große Kiesablagerungen, nicht mehr so gewaltig Ablagerungen, so schnell wie bei der Sintflut, und in diesen Gletscherkies kann man Menschenknochen finden. Oder zum Beispiel, in der nachsinnflutlichen Zeit gab es in Ostafrika und anderswo große vulkanische Ausbrüche mit sehr viel Staub. Und diese Staubschichten lagerten sich meterweise ab, bedeckten manche Menschen, und weil der vulkanische Staub sehr kompakt ist, auch wenn es nicht sehr tief ist, kommt kein Sauerstoff mehr dazu und unter solchen Bedingungen könnten Fossilien von Menschen entstehen. Aber da haben wir eher mit nachsinnflutlichen Folgekatastrophen, die aber nicht mehr weltweit sind. Mehr davon nachher. Aber während der Sintflut könnte es natürlich sein, zumal Fische, Muschelschnecken und so weiter schon im Wasser sind und wenn der ganze Schlamm sie einfach von oben bedeckt, ohne dass sie weit transportiert werden, dass wir natürlich in den zu unters liegenden Sedimentschichten unserer Erde sehr viele wasserlebende Lebewesen finden könnten, was auch der Tat tatsächlich der Fall ist. Und es werden natürlich die Lebewesen in ihrem Lebensraum abgelagert. In einem Ozean gibt es natürlich ganz unterschiedliche Lebensräume. In dem einen Nische gibt es die Art von Fischen und Muscheln und Schnecken, in einer anderen Nische im Ozean gibt es andere. Und so findet man ganz unterschiedliche Lebens- oder Ökosystemen in den verschiedenen Sedimentschichten. Denn diese Lebewesen werden nicht über hunderte von Kilometern weit weg von dort, wo sie gelebt haben, transportiert, sonst geht alles kaputt. Und wenn sie schnell abgelagert werden dort, wo sie gelebt haben, hat man ein komplettes Ökosystem zusammen. Ja? Und das kann man tatsächlich bei den Fossilien in den Gesteinen finden. Nun, bis jetzt haben wir nur von den Hartteilfossilien gesprochen. Diese Lebewesen bestehen aber nicht nur aus Knochen und Schalen und Zähnen und solchen Hartteilen, die bestehen auch aus Fleisch und Blut. Und dieses Fleisch und Blut enthält viele Fette. Zum Beispiel, wenn wir plötzlich begraben wurden heute Abend, oder Tonnen vom Gestein, oder Tonnen vom Schlamm, werden nicht nur unsere Knochen begraben, auch die Fette, viele Fette. Und nun, was passiert, wenn riesige, zusammengeschwemmte Biomassen voll organischer Fette sehr schnell abgelagert wird unter Tonnen vom Schlamm, sodass kein Sauerstoff mehr dazu kommt? Man kann diese Bedingungen im Laborator simulieren, und wenn man organische Fette unter Druck setzt, ohne Sauerstoff, entsteht in kürzester Zeit ein brennbares Fossil, das man Erdöl nennt. Und so geht man in der Wissenschaft heute weitgehend davon aus, dass Erdöl dadurch entstanden ist, dass Lebewesen mit ihren organischen Fetten im Schlamm abgelagert worden sind und chemisch umgewandelt, ohne die Anwesenheit von Sauerstoff, aber unter Druck, auf sehr stoßartigen Druckbewegungen, wird chemisch umgewandelt in Erdöl. Nun, ich möchte Ihnen ein paar Bilder aus einem Hochschul-Universitätsbuch über die Entstehung von Erdöl zeigen. Das ist ein Schema von einem werdenden Sandstein. Hier haben wir die Sandkörner, hier haben wir die Kalzitverbindung in diesem Fall, wo die Sandkörner aneinander zementiert werden. Und in dem werdenden Sandstein, ja, gibt es Porenwasser. Und da schwimmen die kleinen Erdöltröpfchen in dem Porenwasser. Nun, Erdöl ist aber leichter als Wasser und so steigt es. Und das Erdöl steigt durch sich sammelt und dort kann es später unter Druck hochgepumpt werden. Nun, in der Wissenschaft geht man heute davon aus, dass Erdöl nichts anderes ist als chemisch umgewandelte organische Fette unter Druck ohne Sauerstoff. Wir nehmen biblische Informationen noch zu diesen Erkenntnissen hinzu und schlagen eine Theorie vor. Wir sagen, während der Sintflut hat es freilich weltweit unheimliche Ablagerungen gegeben von Lebewesen mit ihren organischen Fetten. Manchmal werden diese Lebewesen zusammengeschwemmt an einem bestimmten Ort konzentriert, ja. Die Knochen können kaputt gehen oder eben nicht, aber die organischen Fette verteilt in den Sedimenten ohne Sauerstoff, da haben wir die ideale Bedingungen für die Entstehung von sehr viel Erdöl in vielen konzentrierten Gebieten auf unserer Erde. Nun, wenn diese Theorie stimmt, überlegen Sie mal heute Abend beim Heimfahren, was Sie da alles im Motor möglicherweise verheizen. Und wenn Sie nach Hause kommen, wollen Sie vielleicht nochmals Ihre Zähne putzen oder spätestens morgen nach dem Frühstück und Sie benutzen dabei eine aus Erdöl hergestellten Plastik-Zahnbürste. Interessant, was Sie da alles im Mund haben. Vielleicht müssen einige von Ihnen Medikamente schlucken heute Abend, bevor Sie ins Bett gehen. Viele dieser Medikamente sind auf Erdölbasis hergestellt worden. Guten Appetit! Ich denke, diese Gedanken müssen verkraftet werden, deswegen schreiten wir jetzt zur Pause. In der Pause wird der Büchertisch kurz offen sein, nach dem Vortrag, noch länger. Sieht auf dem Büchertisch ein Heft über den dritten Bund, über die Dinosaurier. Das sind die auf dem Land Lebenden, in der Regel, und die hat es genauso gegeben wie die Flugsaurier und die Fischsaurier. Die sind bestens dokumentiert. Und sie können ohne weiteres im biblischen Sinn behandelt und betrachtet werden. Und dieses Heft ist kein Kinderheft, aber ein Heft für Erwachsene, die mit Kindern arbeiten. Es ist ein sehr schönes Heft und interessantes Heft und behandelt manche Fragen, die wirklich behandelt werden müssten in diesem Zusammenhang. Übrigens, in diesem Heft hier geht es um Schöpfung und Evolution, Fakten zur Entstehung der Arten, aber auch hier gewinnen wir Erkenntnisse, die wichtig sind für unser Verständnis, warum gab es genug Platz in der Arche für so viele verschiedene Tiere. Ich kann das nicht vorwegnehmen, aber ich sage Ihnen, hier haben Sie Informationen darüber. Ein Zwillingsheft behandelt, also die beiden Hefte zusammen eigentlich, gehören irgendwie zusammen, die behandeln zwei Aspekte vom selben Thema, Schöpfung und Evolution. Hier geht es um die Evolution bzw. oder die Erschaffung des Menschen. Stammt der Mensch von Adam ab? Jawohl. Aber wenn von einem Menschen, warum gibt es heute so viele verschiedene Rassen? Das ist eine gute Frage und darf ohne weiteres im biblischen und wissenschaftlichen Sinn betrachtet werden. Und das wird hier in diesem Buch, in diesem Heft gemacht. Und besonders werden die Altmenschen behandelt, die Fossilienformen wie Neandertaler und so. Also diese beiden letzten Heften sind gut geeignet ab 15 Jahren. Man kann es recht gut verstehen ab 15 Jahren. Es gibt ein Heft, was Stammbäume erzählen für Teenager unter 15 Jahren, so 12 bis 15, das ist auch auf dem Büchertisch. Ich gehe heute Abend nicht auf die Altersfrage ein, das wäre natürlich sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, aber die Zeit verbietet es einfach. Aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Bibel und das Alter der Erde. Was sagt die Bibel zur Länge der Schöpfungstagen zum Beispiel? Was sagt sie nicht? Und kann man das also der Erde anhand von biblischen Angaben ableiten? Ist überhaupt wichtig, dass man das macht? Hängt unser Heil davon ab und so weiter? Das sind alle Fragen, worauf ich eingehe. Oder wie ist es am Anfang? Was heißt denn, die Erde wurde wüstenleer? Ist da eine Katastrophe geschehen und so weiter? Und der Fall vom Satan? Das sind alles Fragen, die ich in diesem Zusammenhang für Bibelinteressierte gründlich, aber ich glaube auch gut verständlich behandle. Ganz neues Buch, erst in diesem Monat, vor ein paar Tagen rausgekommen, Erinnerungen an die Genesis, die Chinesen und die biblische Urgeschichte. Die Chinesen haben kein Alphabet, die haben Bildzeichen, also heutige Schriftzeichen, die von Bildzeichen abgeleitet sind. Das ist zum Beispiel das chinesische Schriftzeichen für Schiff, besteht aus einem Teil, das Gefäß bedeutet, einem anderen Teil, das Person bedeutet und die Zahl 8. Also auf Chinesisch heißt ein Schiff ein Gefäß mit 8 Personen. Ist es ein Zufall, dass das erste Schiff, wovon wir in der Menschengeschichte etwas wissen, die Arche Noah, auch ein Gefäß mit 8 Personen darin war? Ich denke nicht. Und Dr. Kang, der Wissenschaftler, der 40 Jahre lang zu diesem Thema gearbeitet hat, der glaubt auch nicht, dass die Dutzende und Dutzende und Dutzende von uralten chinesischen Schriftzeichen, wo Parallele zur Urgeschichte darin sind, ein Zufall sind. Das Buch ist gut verständlich und wirklich sehr, sehr interessant. Ich kann es vom Herzen empfehlen, denn ich habe schon vor Jahren Anregungen gegeben, dass das Buch übersetzt wird. Es hat natürlich länger gedauert, bis die Schriftzeichen eintrafen und so weiter und so fort. Aber jetzt liegt es vor. Okay, das Hinweis auf einige Bücher auf dem Büchertisch. Es gibt andere tolle Sachen, da werde ich später erwähnen. Aber jetzt machen wir eine Pause, gar nicht so lang, denn ich muss um 10 Uhr auf dem Zug sein. Aber sagen wir bis 10 nach 8 und dann machen wir weiter. Es gibt eine Menge Material und ich möchte nicht in ungebührender Eile das alles behandeln. Wir haben Kinder, die ins Bett müssen und wie gesagt, ich will zu meiner Familie wieder fahren und will den Zug nicht verpassen. Ich möchte im zweiten Teil vom Vortrag einige mögliche Vorgänge während der Sintflut behandeln. Ich sage mögliche Vorgänge, denn ich war nicht dabei und Noah hat kein Video gemacht. Aber zumal hier in der westlichen Welt unsere Jugend und Kinder mit allerlei Vorstellungen für die Entstehung der Gesteine und Fossilien konfrontiert werden, ohne einen Hinweis auf Gott und sein Wort, wie wenn man das alles natürlich erklären könnte, möchte ich ansatzweise zeigen, dass im Grunde genommen wir nicht alles erklären können, im Lichte der Dinge, wie sie heute geschehen, sondern es gab Ablagerungsbedingungen früher, die eigentlich nur im Rahmen einer solchen weltweiten Flut erklärt werden können. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das möglicherweise da geschehen ist. Und ich nehme als Grundlage für unser Studium, interessanterweise, nicht am Anfang den Sintflutbericht selber, wir werden auch Verse aus dem Sintflutbericht lesen, aber ich nehme einige Verse aus Psalm 104. Das ist ein Schöpfungspsalm, aber die Sintflut war auch eine Schöpfung im Sinne einer Neuerschaffung der Erdoberfläche und so ist es nicht verwunderlich, dass auch hier drin eine Erwähnung von der Sintflut ist. Nun, das geht nicht im ersten Vers hervor, aber beim weiteren Lesen wird das, meine ich, für Bibelkenner recht deutlich. Mit der Flut, wir nehmen jetzt einmal an, dass das die Sintflut ist, ich möchte das nachher überlegen, wenn wir weiterkommen, aber mit der Flut, Sintflut, deckte zu sie, die Erde, wurde schon angesprochen im vorherigen Vers, wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Über welchen Bergen? Über diesen Berg zum Beispiel. Die Arche Noah hier durchgesegelt. Brun, 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 brun. Über den Matterhorn zum Beispiel hinweg. Mehr als 4000 Meter über den heutigen Meeresspiegel. Gibt es wirklich genug Wasser, um den Matterhorn zu bedecken? Gibt es wirklich genug Wasser, um die Berge in der Himalaya zu bedecken, die zweimal so hoch sind wie der Matterhorn? Über 8000 bis fast 9 Kilometer hoch? Gibt es wirklich genug Wasser, um alle diese Berge zu bedecken? Wir lassen die Frage offen, lesen wieder und weiter. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den damaligen, bei der Schöpfung entstandenen Bergen. Aber vor deinem Schelden flohen diese Wasser, sie bezieht sich auf die Wasser in diesem Zusammenhang, nicht auf die Berge. Von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht. Gott gab nach 150 Tagen, nachdem die Wasser bis zu ihrem höchsten Punkt gestiegen sind, den Befehl, jetzt sollen die Wasser zurückweichen. Von deiner Donnerstimme, wir können diese Dinge nur in dem Licht verstehen, dass auch Übernatürliches hier im Gange ist. Wir können das nicht alles rein natürlich, geologisch erklären. Einfach nur Sedimentologie und so weiter, mit ein bisschen Bibel. Wir müssen wissen, dass das Wort Gottes hier sehr deutlich macht, dass diese Dinge geschehen mit diesen Geschwindigkeiten, weil Gott Befehle gibt. Von deiner Donnerstimme wurden die Wasser verscheucht zu dem Ort, welchen du ihnen gesetzt hast. Und das andere werden wir nachher lesen. Und wie können wir uns das vorstellen und warum heißt das hier zu dem Ort im Einzahl? Nun, wir können davon ausgehen, zumal in der heutigen Wissenschaft das ziemlich gut belegt ist, dass es ursprünglich auf unserer Erde nur ein Kontinent gegeben hat. Sie wissen wahrscheinlich, dass Südamerika und Afrika wie zwei Puzzlestücke zusammenfassen, sogar die Gesteine hier passen zusammen in den beiden Kontinenten und die anderen Kontinenten übrigens ebenfalls, wenn man den Schelf auch noch hinzu berechnet. Nun, irgendwann mal fing dieses eine Kontinent an, auseinanderzubrechen. Und ich glaube, dass das geschah im Folge der Sintflut. Das ist meine Modellvorstellung, eine theoretische Überlegung. Steht nichts davon in der Bibel, außer dass zu Pelegs Zeit die Erde, und die Erdkruste ist gemeint, verteilt wurde. Aber das war eine nachsintflutige Bemerkung. Nun, wenn bis zur Sintflut das Kontinent noch zusammenhängt, und dann wieder aus dem Wasser nach der Sintflut auftauchte, dann würde das Wasser abfließen an einem Ort, an einem Kontinent. Also da hätten wir können uns vorstellen, Gott gibt den Befehl, dieses Kontinent steigt aus dem Wasser, vielleicht in dem Sinn, dass der Ozeanbecken um den Kontinent absackt und dann fließt das Wasser ab an einem Ort. Also es taucht ein Kontinent aus dem Wasser auf, in dem Sinn, dass Teile von dem Ozean sich absenken und dann fließt das Wasser davon ab. Nun, dieses eine Kontinent ist im Folge, in unserem Modell, von der Zerstörung der Erdkruste, das wird nachher deutlicher, wenn wir die verschiedenen Prozesse zeigen, hat sein Gleichgewicht verloren quasi, es ist ich meine, da kann vieles eine Rolle gespielt haben, Kometeneinschläge und so weiter. Auf jeden Fall, die Kontinenten bewegen sich auseinander. Und früher bewegten sich wesentlich schneller auseinander als heute. Heute bewegen sich die Kontinenten auch, aber nur mit einigen Millimeter pro Jahr. Man kann das nur aus dem vom Satellit feststellen, durch Messungen. Und wenn die Kontinentalplatten sich bewegen, dann gibt es Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Wenn es aber heute Vulkanausbrüche oder Erdbeben gibt, sind das nur Mini-Katastrophen im Vergleich zu dem, was es früher gab. Wir wissen von der Geologie, dass es früher viel gewaltigere Bewegungen gegeben hat. Und so dass es viel mehr Erdbeben gegeben hat und viel gewaltigeren Vulkanausbrüchen. Und das spricht dafür, dass wiederum die Kontinente sich schneller damals sich bewegt haben. Und einige Kollegen, die an diesen Problematik arbeiten, die haben verschiedene Modellvorstellungen, wie die Kontinente sich tatsächlich schneller bewegen könnten, welche Mechanismen dahinter stehen. Das wird in unseren Fachpublikationen behandelt, aber das sprengt den Rahmen von dem Vortrag heute Abend. Aber es gibt schon Modellvorstellungen darüber, dass so etwas möglich wäre. Und wir wissen, dass in der Zeit, wo die Kontinente sich schneller bewegen als heute, es große Inlandüberschwemmungen gab, so dass Teile von Afrika, Europa, Nordamerika und so weiter, dort wo es hell ist, auch unter Wasser waren. Und da haben wir noch sintflutige Katastrophen, wo nicht mehr die ganze Erde unter Wasser ist, aber das wird auch seine Auswirkung gehabt haben. Ich habe Vorträge, wo ich vorwiegend über die nachsintflutige Katastrophen rede, so eine Art Fortsetzung von heute Abend, aber ich erwähne es einfach im Vorbeigehen. Nun, Das Wasser der Sintflut ist heute immer noch auf Erden, aber heute ist es verteilt in den Ozeanen. Wir leben aber auf einem Wasserplanet. Es gibt also unheimlich viel Wasser und die Ozeane sind zum Teil tiefer als die höchsten Berge im Hochsinn und da ist das Wasser. Also sehr tief gelegen und deswegen bedeckt es nicht mehr die Kontinente. Wenn aber zum Beispiel der Ozeanboden nicht so tief wäre, ja, so wie während der Sintflut, und alles Wasser hinunterregnen würde, das heute im Himmel ist, und alle Gletscher schmelzen würden, dann während der Sintflut gab es keine Gletscher. Wie viel Wasser gäbe es, um die Erde zu bedecken? Es gäbe höchstens 2,5 Kilometer, ich sage höchstens, das ist eine ganze Menge Wasser, ja. 2500 Meter Wasser über die ganze Erde. Wenn die Ozeanbecken nur geringfügig vertieft wären, ja, und dann würde das Wasser natürlich steigen und alles bedecken. 2,5 Kilometer. Man kann also daraus schließen, dass die 4 sintflutlichen Bergen, die alle von der Sintflut gemäß biblischer Aussagen bedeckt wurden, nicht höher waren als 2,5 Kilometer. Ich möchte einfach so annehmen, sage mir 2 Kilometer. Hoch, ja? Also, da gab es kein Matterhorn oder Mount Everest und so weiter. Aber auf diese Berge kommen wir noch zu reden. Also, mit der Flut decktest du sie, die damalige Erde, wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über diesen damaligen, bei der Schöpfung geschaffenen Bergen, die nicht höher waren als etwa 2 bis höchstens 2,5 Kilometer, also 2500 Meter. Aber von deinem Schelden flohen diese Wasser, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht zu dem Ort, welcher du ihnen gesetzt hast. Und in dem Zusammenhang, durch die Bewegungen der Erdkruste, jetzt steigen Berge. Berge stiegen empor und Täler senkten sich. Nun sind das neue Berge, die infolge der Kontinentaltalbewegungen sich hochkrempeln lassen, oder sind das die Berge, die von der Sintflut bedeckt waren, die jetzt wieder hervorkommen aus dem Wasser? Auf die Frage gehen wir nachher ein, wir lassen das einmal offen. Du hast, jetzt kommt der Schlüsselvers, wo es deutlich wird, dass die Wasser und die Flut, die bis jetzt angesprochen worden ist, die Sintflut sein müsste. Für Bibelleser dürfte das ersichtlich werden. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie, diese Wasser, wovon bis jetzt die Rede war, dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Und das steht in Übereinstimmung mit dem, was Gott tatsächlich am Ende der Sintflut gesagt hat. Regenbogen, Verheißung, nie wieder eine alles bedeckende, vernichtende Flut. Und wenn es heißt hier, sie dürfen die Wasser nicht wiederum bedecken, das steht in dem Zusammenhang. Natürlich war die Erde bei der Schöpfung auch unter Wasser. Aber die Erde wurde bei der Sintflut nach der Schöpfung nochmals mit Wasser bedeckt. Das können also nicht die Wasser auf der ursprünglichen Erde bei der Schöpfung sein. Es müssen die Wasser der Sintflut sein, denn nachher dürfen sie nie wieder die Erde bedecken. Also das ist eine rein biblische Argumentation hier. Du lässt es Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Zwischen diesen steigenden Bergen hin. Die Erde wird wiederhergestellt, sodass wir darauf leben können. Nun, das erinnert mich an die offenen Fragen. Es heißt im Sintflutbericht, dass allen hohen Bergen von Wasser bedeckt waren. Nun, die hohen Bergen von heute können nicht die sein, die gemeint sind, denn die hohen Bergen von heute, seien es die Himalaya, seien es die Alpen, seien es die Karpaten, seien es die Anden, seien es die Rocky Mountains, das sind alles Sediment Bergen mit, bis an den obersten Gipfeln, Fossilien darin. Und die Berge, die von der Sintflut bedeckt waren, die werden wahrscheinlich keine Fossilien darin haben, denn zwischen dem Sündenfall, wo Tod anfing, und der Sintflut gab es keine so gewaltige Wasserkatastrophen, dass riesige Berge voll von Fossilien entstehen könnten. Während der Sintflut könnte diesen Prozess sehr wohl in Bewegung gesetzt worden sein, sodass die Berge, die von der Sintflut bedeckt waren, waren nur für die damaligen Zeit hoch, nicht für die heutigen, denn höher als 2500 Meter kann sowieso nichts bedeckt werden von den Wassern der Sintflut. Die gibt es gar nicht in diesen Mengen. Und wenn es heißt, hier Berge stiegen empor, das sind die Berge, die wir heute kennen. Nun, es gibt schon alte Rumpfgebirge ohne Fossilien. Die ersten Berge auf unserer Erde, die hatten keine Fossilien drin, sind aber weitgehend unter Wasser abgetragen worden. Man kann sich vorstellen, dass während der Sintflut, eben wegen den Prozessen, die ich nachher zeige, dass die Erde wirklich gewaltig verändert wurde, die Berge, die ursprünglichen, abgetragen, und aus dem Schutt dieser abgetragenen Berge, aus dem Schutt der Erdoberfläche überhaupt, sind Sedimentschichten abgelagert worden, die jetzt unter Druck kommen, ähnlich wie mit den Bildern, wo das Erdöl abgelagert wird und sich sammelt, hochgefaltet, und jetzt steigen neue Berge, natürlich viel höher als damals. Aber Herr Wiskin, es heißt, allen hohen Bergen auf Erden, das müssen doch hohe Berge sein.
Ja gut, das Wort hoch ist immer relativ, das hängt davon ab, was man sonst kennt, das Wort Berg auch. Ich war vor einigen Jahren zum Beispiel in Norddeutschland bei einem Freund. Mein Freund sagte zu mir, am Sonntag fahre ich mit den Kindern in die Berge. Komm, Schmidt.
Ich habe gedacht, ja, das gibt eine lange Fahrt. Ja, aber ich habe eingewilligt, gut, ich komme mit. Und wir sind aber gar nicht so weit gefahren an dem Tag und an dem Sonntag. Und mein Freund sagte zu mir plötzlich, sind Sie nicht schön? Fragte freilich, was? Und er sagte, die Berge. Fragte freilich, wo? Wir waren bei Bremen. Dort bei Bremen gibt es einen, für mich, Hügel. Der ist 50 Meter hoch und heißt Hoher Berg. Das ist der höchste Berg im ganzen Gebiet. Und so als mein Freund behauptete, wir seien in den herrlichen Bergen, sagte ich, das sind keine Berge, das sind niedrige Hügel. Dann meldeten sich aber seine Kinder auf dem Rücksicht. Nein, nein, das sind Berge, das sind unsere Berge, das sind herrliche Berge. Ich sagte, Kinder, ruhig, ruhig, ruhig. Ich verstehe euch schon. Aber ich lade euch jetzt ein, kommt zu uns im Sommer. In die Schweiz. Bringt eure Eltern mit. Sind gekommen. Jetzt wissen sie, was anständige Berge sind. Nun, vor der Sintflut hatte schon für die damalige Zeit hohe Berge. 2000 bis höchstens 2500 Meter. Seither gibt es viel höhere. Aber die Aussage hohen Berg bezieht sich nur auf die Erdoberfläche, wie sie vor der Sintflut war. Da waren die 2000er für die damalige Zeit natürlich enorm hohe Berge. Und es ist schon gewaltig, dass auch sie unter Wasser lagen. Also, das sind einige Einblicke, so als Einführung in unser Thema. Jetzt wollen wir die einzelnen Aspekte nochmals unter die Lupe nehmen und mit Bildern illustrieren. Mit der Flut. Wie haben Sie sich Sintflut vorgestellt? Welche Bilder benutzen Sie, wenn Sie Ihre Kinder von der Zuverlässigkeit der biblischen Sintflutberichte überzeugen wollen? Es ist erstaunlich, wie viele Leute heute ein völlig falsches Bild von der Sintflut haben. Und ich denke nicht zuletzt deshalb, weil man die Sintflut absolut falsch, sehr nett und lieblich, aber absolut lügenhaft dargestellt hat. Denn, bitteschön, wo ist das Gericht? Es ist überhaupt kein Gericht. Ach, aber Herr Wissen, man muss das kindesgemäß darstellen. Ja, das weiß ich. Aber nicht verkindlichen. Also wenn Sie solche Bilder benutzen, um die Sintflut darzustellen, dann können Sie Jesus Christus am Kreuz in einem rosenroten Rock zeigen. Genauso lieblich hinstellen. Bitte. Es war ein Gericht Gottes, und zwar das größte Gericht, den es bis jetzt auf unserer Erde gegeben hat. Es sind grausame Dinge da geschehen. Wo ist ein Schiff groß genug für alle Tiere? Bitte, die kleinen Kinder, die glauben das. Das ist ihr erster Eindruck. Ich habe heute Nachmittag gesagt, oder heute Morgen gesagt, wie wichtig es ist, dass wir in den ersten 8 Jahren die Kinder richtig unterrichten. Und wenn wir in den ersten 8 Jahren solche Bilder brauchen, dann werden unsere Teenager später den Eindruck haben, die Bibel ist ein Märchenbuch. Denn die haben so einen Eindruck in Erinnerung, und der Unterschied zwischen diesem Bild und Rotkäppchen ist nicht mehr sehr groß. Dann lassen Sie das bitte unter der Haut gehen, das ist mir sehr ernst. Denn ich habe täglich in meiner Arbeit mit jungen Leuten zu tun, die völlig falsche Vorstellungen haben über Jesus mit langen Haaren und über eine viel zu kleine Arche und weiß ich nicht was alles. Das muss man alles mühsam nachher austreiben. Und wenn wir vom Anfang an die Kinder richtig unterrichten werden und realistisch bleiben, kindesgemäß, aber realistisch, dann hätten wir nachher nicht so viele Schwierigkeiten. Wir sollen einmal, und ich denke, die Künstler sollen auch die Bibel lesen, bevor sie die tolle Bilder machen. Ich lasse Bilder für meine Vorträge machen, nicht dieses Bild. Und ich gebe meinen Künstler, das sind bibelgläubige Menschen, ich gebe ihnen einen Bibeltext und ich sage, ich brauche eine Illustration. Also gib mir bitte, das habe ich aus bitterer Erfahrung gelernt, gib mir bitte zuerst eine Probezeichnung. Ich möchte sehen, wie du das dir vorstellst. Und dann nach ein paar Tagen bringen sie eine wunderschöne Zeichnung und so und wirklich ganz toll, künstlerisch und so. Und sage, es ist wunderschön, aber absolut wertlos. Ja, wieso? Ich sage, weil du die Bibel nicht gelesen hast. Doch, ich habe den Text zweimal durchgelesen. Ich sage, du hast Worte gelesen, aber nicht den Sinn. Jetzt lesen wir es einmal miteinander. Ach so. Also bitte genau lesen und dann unterrichten. Unsere Sonntagsschullehrer und Lehrerinnen, unsere Jugendarbeiter brauchen wirklich den Rücken frei. Die müssen eine gründliche Vorbereitung machen. Das braucht Zeit. Und die Zeit müssen wir für sie schaffen. In unseren Familien, in unseren Gemeinden. Wir müssen die Leute, die wirklich die Begabung haben, die Zeit geben, um das zu machen. Wir dürfen sie nicht verheizen. Ich sage das, was ich heute Morgen gesagt habe, das ist mir ganz, ganz wichtig. Lesen wir, was im Sintflutbericht steht über den Anfang vom Sintflut. Im 600. Lebensjahr Noahs, die Menschen lebten vor der Sintflut wesentlich länger als vorher, als nachher, denn da hat sich nicht nur die Erdoberfläche verändert, es hat sich viel mehr verändert und nachher war ein langes Leben nicht mehr möglich wie vorher. Im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag, das ist eine genaue chronologische Angabe, wir haben hier nicht mit irgendeinem Bild, die Bibel braucht Bildsprache. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, stellen wir uns nicht etwas Viereckiges vor mit Klinke und Scharniere, aber hier haben wir mit Geschichtsschreibung zu tun, womöglich ein Augenzeugenbericht. Es liest sich wie Geschichte, nicht wie ein Märchen. Ja, mit chronologischen Angaben, genaue Details, die man prüfen kann. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und die Wasser, ich habe einige wichtige Details hier hervorgehoben, und die Wasser schwollen an auf der Erde 150 Tage lang. Also das Wasser der Sintflut stieg 150 Tage lang. Und nach 150 Tagen gab Gott den Befehl und dann fingen die Wasser an zurückzuweichen. Als wahrscheinlich das Ozeanbecken um das Kontinent absackte. Nun, und dann kam ein Wind, der eben die Erdoberfläche und den entsprechenden Gebieten auch ausgetrocknet hat. Nun, wie kann das Wasser aber 150 Tage lang steigen, wenn der Regen schon nach 40 Tagen aufgehört hat? Wie kann das Wasser 110 Tage lang nachher weiter steigen? Der Regen ist schon weg. Freilich, weil das Wasser der Sintflut nicht nur von oben in Form vom Regen kam, sondern auch aus dem Erdinnen, aus der Quellen der großen Tiefe. Und was sind die Quellen der großen Tiefe? Man kann das heute nur indirekt erfassen, denn sie waren verstopft am Ende der Sintflut. Aber eine Vorstellung. Es gibt in der Erdkruste heiße Teile. Es ist nicht so, dass der ganze Erdinnen blutflüssig ist. Der innerste Kern ist ein fester Eisen-Nickel-Gemisch nach dem heutigen Verständnis. Aber es gibt Hotspots, es gibt Magmakammern. Und wenn es ein Erdbeben gibt über einen solchen Magmakammer, dann entlädt sich der Druck. Man könnte sich etwas Ähnliches vorstellen. In der Erdkruste bis zur Sintflut, von der Schöpfung her, riesige Mengen von Wasser, die vielleicht bei der Bewässerung der Erdoberfläche bis zur Sintflut, denn es hat bis zur Sintflut wahrscheinlich nicht geregnet, sonst hätte es gar keinen Regenbogen, hätte der Regenbogen nachher gar keine Bedeutung gehabt. Also es könnte sein, dass dieses Wasser eine wichtige Rolle gespielt hat zwischen Schöpfung und Sintflut, aber auf jeden Fall, an dem ersten Tag gab Gott einen Befehl und Wumpf hier und Wumpf dort, gingen diese Quellen hoch, 150 Tage lang. Nun, nachher gibt es natürlich hier ein Vakuum und da sackt die Erdkruste oben ab, aber sie sackt unter Wasser ab, sodass eine Zugwirkung erzeugt wird. Von allen Seiten wird Schlamm hineingezogen. Das ist ähnlich wie am Samstagabend, man badet die Kinder, zieht den Stock von der Badewanne und nachher gibt es Sedimentschichten unten in der Badewanne. Hier haben wir freilich kein Badewanne mit Stopfer, hier haben wir einen absackenden Becken recht schnell, sodass es katastrophal abgelagerte Schichten gibt. Und das findet man heute. Und von diesen kann man dieses Bild dann zurückschließen. Man findet tatsächlich riesige Becken, hunderte von Quadratkilometern, viele hundert Meter tief, voll von schnell abgelagerten Sedimentschichten. Und die alle Hinweise dafür haben, dass sie recht katastrophal abgelagert worden sind. Und das kann man sich sehr gut vorstellen im Zusammenhang mit diesen aufbrechenden Quellen der Tiefe. Nun, wenn die Risse noch tiefer gehen und gerade in der Nähe ein Magmakammer ist, dann kann es sehr gut sein, dass in bestimmten Zonen der Erde, dass es Vulkanausbrüche geben könnte. Und so könnte man sich vorstellen, während der Sintflut und auch in der nachsintflutliche Zeit, wo die Erde noch gerüttelt und geschüttelt wurde, dass es viele Vulkanausbrüche gegeben hat. Wissen Sie, die Sintflut, das ist wie ein Pendelschlag. Am Anfang macht es so und dann pendelt sich ein. Und heute haben wir nur wenig Vulkanausbrüche und Erdbeben. Aber früher natürlich viel gewaltiger. Ja, natürlich nicht überall auf Erden. Sonst hätten die Menschen und Tiere gar nicht leben können, aber in bestimmten Zonen. Also, wenn wir uns die Sintflut realistisch vorstellen wollen, dann müsste das Bild vielleicht eher so aussehen. Nun, es wird nicht überall so gewesen sein, sonst hätte die Arche gar nicht hier durchsegeln können, aber gewisse bestimmten Gebieten. Nun, in der Bibel heißt es, dass nach einem Jahr, dass die Arche auf dem Gebirge Ararat gelandet ist. Wohlgemerkt, nicht auf einem Berge Ararat, sondern auf dem Gebirge. Lesen Sie es nach, wenn Sie wollen. Auf dem Gebirge Ararat. Nicht, ich brauche jetzt einen Schweizer Ausdruck, die Giganti oben auf einem Berggipfel, ja, sondern auf einem Gebiet, dem Gebirge Ararat. Ich habe zweimal dieses Gebiet besucht, als wir nach Indien fuhren, zu unseren Missionseinsätzen, als wir zurückfuhren. Und das sind zwei große vulkanische Kegel. Der große und der kleine Ararat. Aber die sind nur einige Meter unterschiedlich groß. Beide sind über 5000 Meter hoch. Schöner Gletscher oben drauf. Und diesen Bergen, vor allem der größte, gab dieses Gebiet seinen Namen Gebirge Ararat. Nun, es wird immer wieder behauptet, man hätte oben in dem Eis auf dem Berg Ararat die Arche gesichtet. 5000 Meter über dem Meer. Dort oben. Nun, der Berg Ararat ist zwar zum Teil unter Wasser entstanden, das ist ein Vulkan. Und wenn Lava unter Wasser hochsprudelt, erstarrt es ziemlich schnell. Es gibt ein sogenanntes Kissenlava. Ganz typisch für unter Wasser erstandene Lavagesteine. Aber die oberen Teile sind nicht mehr Kissenlava. Der Berg Ararat fing an, während der Sintflut zu entstehen, ist aber in den paar tausend Jahren seither immer wieder aktiv gewesen und ist weiter gestiegen bis an die Höhe, die wir heute haben. Und wenn die Arche dort oben gelandet wäre, ich meine, die Arche kann nicht auf einem niedrigen Vulkan landen und dann steigt der Vulkan mit Explosion und so weiter und die Arche bleibt intakt, das geht gar nicht. Wenn die Arche tatsächlich auf diesem 5000 Meter hohen Berg gelandet wäre und heute im Eis ist, dann kann man sich fragen, wie Noah die Elefanten, die Giraffen und Seil runtergelassen hat, denn das ist ein recht schwieriger Berg und man braucht Pickel und Seil und das war erheblich, hatte erhebliche Schwierigkeiten gegeben mit den Elefanten und so, dass sie unten waren. Also bitte, seien Sie sehr vorsichtig. Es gibt freilich die Berichte, ja, aus dem Satellit sieht man die Arche, aber wenn man das auf dem Boden untersucht, das ist ein Riesenstein. Es gibt den Mann, der holzt da oben im Eisband, aber der findet das nur, wenn er allein ist. Wenn andere mit ihm gehen, kann er das nicht mehr finden. Also das sind keine wissenschaftlichen Beweise. Dann gibt es die Fotos, die angeblich da Erste, Zweite Weltkrieg entstanden sind, aber die bösen Kommunisten haben sie verschwinden lassen. Aber bitte, das sind keine wissenschaftlichen Beweise. Ich will diesen guten Leuten nicht das unbedingt unglaubwürdig hinstellen, aber das sind keine wissenschaftlichen Beweise. Man kann das nicht nachvollziehen, das sind x Expeditionen dort oben gewesen. Der ganze Berg ist wissenschaftlich untersucht worden und man hat die Arche niemals handfest gefunden. Ich weiß, es gibt einen Film, irgendeiner, ich glaube es in Australien, der zeigt ein paar so Holzbretter da im Stein und so weiter. Ach, da greift ein Geologe im Kopf, das sind Sedimentschichten, was er da zeigt und das sollen Holzbretter von der Arche. Also bitte, bringen Sie nicht solche Dinge. Da machen Sie den biblischen Bericht nur unglaubwürdig. Wir brauchen handfestere Dinge. Die Arche ist auf dem Gebirge Ararat gelandet, viel niedriger als 5000 Meter und ist schon längst verheizt oder vermodert oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass sie gefunden wird. Und unser Glaube hängt nicht von dem Finden einer heutigen Arche ab. Unser Glaube grundiert auf die klaren Aussagen des Wortes Gottes. Nun, wie sollen wir uns das alles vorstellen damals, wo es intensive Vulkanausbrüche und alles so gegeben hat? Das Problem besteht darin, dass wir heute kaum Vergleichsmöglichkeiten haben. Ich meine, wer von euch hat einen anständigen Erdbeben oder Vulkanausbruch erlebt? Und selbst wenn sie es erlebt haben, haben sie nur eine Mini-Katastrophe erlebt im Vergleich zu dem, was es früher gab. Aber weil ich keine anderen Vergleichsmöglichkeiten habe, möchte ich Ihnen zeigen, was mindestens während einer Mini-Katastrophe geschehen kann. Ich nehme das Beispiel von dem bestdokumentierten Vulkanausbruch überhaupt, denn man wusste einige Monate im Voraus, es tut sich was. Der Ausbruch von Mount St. Helens, Mai 1980 im westlichen USA. Dieses Bild wurde im Herbst 1997 aufgenommen. Hier sehen wir den alten Vulkan Mount St. Helens mit einem Gletscher oben drauf. Während dem Winter gab es dann starke Erdbeben. Es gab Risse im Gestein oder dem Eis und demzufolge im Eis auch. Viel vulkanischer Staub kam hoch, setzte sich oben auf dem Gletscher ab und so sah der Berg im Mai aus. Die Erdbeben nahmen zu und so wussten Geologen bald knallt. Viele wollten das messen, fotografieren, studieren. Und so gab es ganze Beobachtungsposten um den Berg herum. Ein Geologen-Ehepaar, er und sie Geologen, flogen in regelmäßigen Abständen mit einem Pilot und gecharterten Kleinflugzeug um den Berg mit laufenden Kameras, um selbst die kleinsten Änderungen festzuhalten. Und während sie am Mai-Morgen hier vorbeiflogen, merkten sie plötzlich, wie diese Risse sich vergrößerten und 5 Minuten lang fing der Berg an, im Zeitlupen-Tempo in ihre Richtung aufzublähen, wie ein Ballon, der plötzlich platzen würde, aber ganz langsam. Was sie hier in der Luft nicht merkten, aber die auf dem Boden sehr wohl gemerkt haben, das stärkste Erdbeben bis dahin, wo der ganze Berg erschüttert wurde, die Risse vergrößerten sich und der Berg war daran zu explodieren, aber nicht nach oben, wie man vermutet hat, sondern seitlich. Und das war sehr verhängnisvoll. Sie erkannten die Gefahr, schlug den Pilot auf dem Schulter, dreh ab, Mann, er drehte ab, sie ließen die Kameras laufen und konnten filmen, als gerade durch den Erdbeben der oberste Drittel vom Berg gelöst wurde und 2 Kubikkilometer Gestein, total zertrümmert, raste den Berghang mit großer Geschwindigkeit hinunter. Da war der Kork weg, da konnte der Sekt dann hoch. Da ging der Champagner hoch. Hier sehen wir die Spitze vom Flugzeugflügel, die sind gerade rechtsseitig abgedreht und so konnten sie mit ihrem Leben und mit ihrem Film landen und wir haben diese Bilder. 60 Menschen auf dieser Seite vom Berg waren nicht so glücklich, die kamen in den nächsten 10 Sekunden um, denn sie waren leider viel, viel zu nah. Man hat gar nicht mit einer seitlichen Explosion gerechnet. Als aber der Berg seitlich explodiert ist, dann ging es hoch und da sind Riesengesteine durch die Gegend geschleudert worden. Wie Tischtennisbälle, bing, weg vom Berg und sehr viel Staub, so viel Staub, dass es sich mehrfach um die ganze Erde verteilt hat in den nächsten 2 Jahren. Es gab herrliche Sonnenuntergänge in vielen Ländern wegen dem Dreck in der Luft. Nun, nachher fehlten hier 3 Kubikkilometer Gestein. 2 davon rutschte der Berghang hinunter, vieles plumpst in diesem See. Das erzeugte zusammen mit dem im Nu schmelzenden Gletscher eine riesige Flutwelle, die 280 Meter hoch an den gegenüberliegenden Bergen hochschwappte. Sie können sich vorstellen, die Leute, die dort waren, also keine Chance, ja, 280 Meter hohe Flutwelle und dann raste diesen entfesselten Wasser die umliegenden Täler herunter, haben Wahnsinniges verrichtet. Manche dieser Täler sind an einem Tag 40 Meter vertieft worden, so viel Schlamm ist so viel Zeug ist weggeschwemmt worden. Das Haus, das ich am Anfang vom Vortrag gezeigt habe, unter Schlamm, das war irgendwo hier viel weiter hinten, ja. Diese riesige Schlammwalzen, die umliegenden Täler herunter rasten überall. Und dann ging 1 Kubikkilometer Gestein hoch in Form von sehr viel Staub, unter anderem. Aber das ist nur eine Mini-Katastrophe, denn damals ist nur 1 Kubikkilometer Gestein hochgeschleudert worden. Am Anfang von diesem Jahrhundert bei einem anderen Vulkanausbruch 12-mal so viel. Am Ende des letzten Jahrhunderts 18 Kubikkilometer. Am Anfang des letzten Jahrhunderts 80 Kubikkilometer. Ende der Vergangenheit Vulkanausbrüche, wo bis zu 1000 Kubikkilometer Gestein mit einem Knall hochgingen. Mount St. Helens ist nichts im Vergleich. Wir sehen übrigens hier diesen Pendeleffekt, dieses Abnehmen von den Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Natürlich, wenn Jesus Christus wiederkommt, wie an liebender Nacht, plötzlich, bang, auf einmal, wird es wieder losgehen. Und dann werden die Berge, sagen uns die Propheten, wieder wie die Kälber herumhüpfen. Da wird was los sein. Aber im Moment ist alles sehr ruhig geworden.
Die Gefahr besteht, dass es so ruhig ist, dass man eingelullt wird und merkt gar nicht, dass Gott schon gerichtet hat und dass er wieder richten wird. Also nur eine Mini-Katastrophe, aber Mini-Katastrophe hin oder her, betrachten wir das Gebiet um Mount St. Helens vor und nach der Ausbruch, und zwar vom selben Kamerastandpunkt aus fotografiert. Vorher waren alle umliegenden Berge bewäldert, nachher waren sie kahl. Die Wurzeln der Bäume waren noch im Boden, aber die Bäume selber sind durch die Druckwelle des ausbrechenden Vulkans abgeknickt. Ja? Und viele der 60 Menschen, die umkamen, sind von herumliegenden, fliegenden Steinen und Bäumen erschlagen worden. Als diese Bäume einfach abgeknickt wurden, rasten durch die Luft. Und nachher stellte man fest, durch diese eine Explosion sind im Nu 600 Quadratkilometer Wald gerodet worden. Durch eine Mini-Katastrophe. Das Holz hier wuchs früher hier hinten. Multiplizieren Sie das mal x-tausend, da haben Sie die Bedingungen der Sintflut. Humpf, 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 weltweit, Indien, Afrika, überall gehen diese Quellen der Tiefe hoch. Da fliegen Bäume durch die Luft, da fliegen Steine durch die Luft. Wahrscheinlich sind die meisten Menschen erschlagen worden, bevor sie überhaupt ertrinken könnten. Es muss grausam gewesen sein, als sie plötzlich realisierten. Ich war, was Noah gesagt hat. Denn 120 Jahre lang hat Noah die Arche gebaut und die Leute, das hat sich herumgesprochen. Ist doch wahr, aber dann zu spät. Da war es vorbei, eine unheimliche Stille, als die Wasser stiegen. Und dann schwammen auf die Wasser der Sintflut sämtliche Wälder der vorsintflutlichen Welt. Und dann, als die Wasser wieder am Zurückweichen waren, zum Teil in diesen absenkenden Becken, Schlammschichten hineingezogen wurden, wurden auch riesige Treibholzmatten mit hineingezogen. Wieder eine Treibholzmatte, Schlamm in die Welt. Ohne Sauerstoff, Druck, auch ein brennbares Fossil, Kohle. Jetzt verstehen Sie vielleicht, was Petrus meinte, und er verschonte auch nicht die alte Welt, als er die Flut über ihre gottlosen Menschen brachte. Das Holz schwimmt bis heute auf dem See am Fuß von Mount St. Helens. Die Flutwelle, wie gesagt, schwappte 280 Meter hoch an die gegenüberliegenden Berge. Man sieht bis heute, wo diese Flutwalze hinrasten, die Täler hinunter. Und damals wurde alles weggerissen, was im Wege war. Riesige Betonbrücken, Baumaschinen wie Spielzeug in Höhlen gespielt. Die Täler bis zu 40 Meter in einem Tag vertieft. Und nicht nur in der Erde, auch im Gestein raste hier Wasser hinunter von dem schmelzenden Gletscher. Das ist die Rückseite vom Berg, nicht dort, wo die Explosion war. Hier eine riesen Kerbe, Teile von dem Berg weggerissen durch die Flutwasser, die rasten hier über dieses Gebiet hinweg und haben in diesem harten Wasser Täler hineingefressen. Nicht das Wasser allein, sondern das Gemisch von Wasser und Gestein. Das war wie ein Schleifpapier. Und das hat ganze Täler ausgehobelt. Gehen wir in dieses Tal jetzt hinunter, schauen wir das an. Das ist Basalt, einer der härtesten Steine überhaupt. Hart anstehenden Basalt, das sind nicht lose Steine hier. Das ist alles weggescheuert worden. Viele Meter Gestein weggescheuert worden durch eine Flutwelle vom Gestein und Wasser. Alles richtig gescheuert. Und was weggeschwemmt wurde und durch die Luft flog, wurde abgelagert. Innerhalb von ein paar Stunden entstanden nach dem Ausbruch von Mount St. Helens alle diese Schichten. Wenn man sie irgendwo hier in Österreich finden würde, würde man von Jahrtausenden reden. Ein paar Stunden. Ich kenne Geologen, die von Europa dorthin gegangen haben, diese Dinge studiert. Früher haben sie von Jahrmillionen gesprochen hier in Europa. Sie kamen zurück mit ganz neuen Augen. Mensch, das ist genau wie bei Mount St. Helens. Ja, das sind nur ein paar Stunden gewesen da.
aus diesen Schichten abgelagert worden sind. Die kamen wie die Konvertierten zurück. Ja? Na bitte! Die Geologen reden immer noch von Jahrmillionen, denn die rechnen zwischen den Ablagerungen, das sind die Jahrmillionen, und man sieht, der eine geht ins andere hinüber, findet man auch dort keine Jahrmillionen. Das wäre ein Thema für sich. Im Schlussbericht aus amerikanischen Geologen, alle diese Dinge werden mehrere Monate untersucht, und kommen sie am Ende zum Schluss: Durch den Ausbruch von Mount St. Helens sind Zehntausenden von Jahren geologische Arbeit innerhalb von Stunden verrichtet worden. Verstehen Sie, was damit gemeint ist? Weil wir normalerweise uns vorstellen, es braucht 10.000 von Jahren, ein paar Stunden. Während eine Mini-Katastrophe. Wie viele Millionen von Jahren geologische Arbeit sind während dem einen Jahr der Sintflut verrichtet worden? Wie viele weitere Millionen durch die Folgekatastrophen? Wenn wir tatsächlich nicht nur die Gesteine betrachten, sondern auch das Wort Gottes hinzuziehen, können wir verstehen, warum in den Gesteinen so viele Spuren von gewaltigen Wasserkatastrophen sind. Vulkanausbrüchen, riesige Ablagerungen, riesige Abtragungen und so weiter. Man braucht beide Bücher, nicht nur das Buch der Gesteine. Sonst fantasiert man, denn es gibt keine solchen Bedingungen heute, aber das Wort Gottes berichtet von der Möglichkeit für solche Bedingungen. Nun, wenn Sie solche Bilder brauchen, haben wir eine Medienstelle hier in Wien, und da können Sie dieses Prospekt mitnehmen und dann anrufen, und Sie kriegen solche Bilder für den Unterricht und so ausgeliehen. Wasser in Bewegung hat eine enorme Kraft. Ein anderes Beispiel, die Nordsee, aber die Nordsee ist nicht immer so ruhig. Betrachten wir dieses Haus während einer Sturmflut am Nordsee. Hat es während der Sintflut Wellen gegeben? Ja, wie diese, durch Wind verursacht, aber auch viel gefährlicher. Denn wenn unter dem Pazifischen Ozean heute es ein Erdbeben gibt und Teile von Ozeanboden plötzlich absacken, da werden Druckwellen erzeugt, die wiederum große Flutwellen erzeugen. Und wenn diese Flutwellen an die Küste von Japan heranrasen, sind sie oft 30 bis über 100 Meter hoch und haben so viel Energie, die schmeißen aufhalten, wird die ursprüngliche Kreuzschichtung und die ursprüngliche Ablagerungsstruktur total verändert. Es wird wieder gestreckt, ja, sodass man in den Alpen kaum Kreuzschichtung findet, obwohl früher praktisch alles kreuzgeschichtet war, wo es schnell abgelagert wurde. Aber wieder ausgestreckt und verformt. Achten wir nochmals auf Punkt A und B. Die rücken enger zusammen in dem Sinn, dass die Faltung jetzt auf die Seite gelegt wird. Das nennt man eine liegende Faltung, wie hier. Das ist so eine liegende Faltung. Und wenn wir an diese Faltung etwas näher herangehen, sehen wir, dass diese Haarnadelfaltungen nicht zerrissen sind und auch nicht geschmolzen. In diesem Fall haben wir nicht mit einer heißplastischen Faltung. Das kann es auch geben. Aber hier nicht. Das sind nassplastische Faltungen. Und wenn der Druck anhält, dann streckt sich, bis dieser Teil sich von diesem Teil löst. Ja, das gehört eigentlich hier hinten. Und jetzt wird der obere Teil so eine geologische Decke. Und diese Decke wird mit großer Energie über die Landschaft geschoben. Und es ist immer noch sehr schwer vorzustellen, woher diese ganze Energie kam. Aber es ist geschehen, man sieht das im Gestein, das mehrere Kilometer lange Decken, hunderte von Meter hoch, über die Landschaft hinweggeschoben sind, und dann fangen die unteren Schichten an, in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Das sehen wir hier an diesem Beispiel bei uns in der Schweiz. Diese ganze Decke ist in diese Richtung geschoben worden, über das untere, das war alles noch weich, und das wird durchwühlt. Wir gehen ein bisschen näher heran. Sehen Sie, ist alles richtig durchwühlt worden, durch die Decke, die hinüber weggeschoben wird. Oder hier, das ist auch so ein Beispiel. Achten Sie auf die Schleifen. Hier ist ein Knick, hier ist ein Knick. Hier ist ein Knick, hier ist auch ein Knick, hier ist ein Knick. Hier knickt es übrigens auch, hier oben auch, und dann geht es weiter. Gehen wir etwas näher, überhaupt nichts geschmolzen, überhaupt nichts gerissen. Bitte, ich glaube einfach nicht mehr, dass diese Gesteine im harten Zustand gefaltet worden sind. So ist es mir gelehrt worden, aber das kann ich nicht mehr glauben. Denn hier haben wir mit nassplastischen Faltungen zu tun. Heißplastische gibt es schon, aber dann sieht man das. Ja, das Gestein kann schon hart sein und kommt unter Druck und wird wieder
zäh, flüssig und verformt sich. Aber hier haben wir mit nassplastischen Farben zu tun. Und jetzt steht B überall und irgendwann mal ist es einfach zu viel und es bricht ab und wird weggewaschen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Diese Decke ist geschoben worden, das darunter ist in Mitleidenschaft gezogen worden, hier ist abgebrochen, weggewaschen. Ist auch gut so. Da könnte man nachher die Bergbahnstation dann hier auf die Ebene bauen. Überhaupt, viele menschliche Siedlungs- und sonstigen Tätigkeiten sind nur möglich wegen den Faltungen. Hier haben wir zum Beispiel eine mehr oder weniger ebene Alm auf einem sonst sehr steilen Hang. Kühe, Glocken, Bimmel, Bimmel, Friede und Freude, hier ist die Almhütte. Aber ohne die Faltung darunter gäbe es an diesem Hang keine so ebene Alm. Also man kann sagen, in diesem Fall, ohne Faltung keine Käse. Nun, der Almwärter erwartet natürlich nicht, dass praktisch über Nacht seine ganze Alm kippt. Aber früher hat es solche Bewegungen gegeben. Meine Frau und ich, wir waren Missionare in den Himalayas, da gibt es menschliche Siedlungsflächen, die früher flach waren und heute stehen sie 45 Grad steil am Berghang, kein Mensch mehr kann darauf leben. Und das ist alles seit Menschengedenken geschehen. Albert Heim ist einer der ganz großen Schweizer Geologen gewesen, ist jetzt gestorben, aber Albert Heim hat gesagt, nachdem er Vergleichsstudien in den Himalayas machte, er glaubte, dass seit Menschengedenken die Himalayas mindestens 1,5 Kilometer gestiegen sind. Mindestens. 1500 Meter steigen sie, nachdem die Menschen dort leben. Man kann das übrigens auch in den Anden sehen. Der Geologe, amerikanische Geologe Patterson hat folgende Beobachtungen gemacht. Inke-Indianer haben Maisterrassen angelegt vor mehr als 1000 Jahren, so hoch wie es ging, und mit Mais bepflanzt. Heute liegen einige dieser Maisfelder einige hundert Meter über der Schneegrenze. Die Berge sind derart schnell weiter gestiegen, seit die Indianer die Felder angelegt haben. Die Schneegrenze ist nicht hinuntergekommen, sie schmilzt zurück, aber die Felder haben sie eingeholt. Charles Darwin hat während seiner Weltreise an der Westküste von Südamerika, ich habe das in seinem Tagesbuch gelesen, ein Erdbeben erlebt, wo in einer Nacht ganze Gebirgszüge mehrere Meter aus dem Meer gehoben worden sind. Es kamen Tausende von Menschen um. Und am nächsten Tag lagen Muscheln und Austern an den Felsen klebend, einige Meter über dem Meer, wo sie am Tag vorher einige Meter unter dem Meer waren. Das sind diese Bewegungen, jetzt sind wir etwa hier. Ja, es hat sich unheimlich beruhigt über den Jahren seit der Sinnflut. Das ist der allerhöchste Berg auf Erden, das ist Mount Everest. Ich mache zwar die meisten Bilder für meinen Vorträgen, diese aber nicht, das macht der Kollege Messner für uns. Hier oben haben wir natürlich Sedimentschichten mit Fossilien darin. Als ich missionarisch unter Tibetanern gearbeitet habe in den Himalayas, zeigte mir ein Tibetaner ein Fossil von einem Tintenfisch, das er auf 6000 Meter über dem Meer gefunden hat. Was macht ein Tintenfisch 6000 Meter über dem heutigen Meer? Nun, der Tintenfisch ist natürlich nicht hier herumgeschwommen worden, denn dieses Schichtpaket gehört zu diesem Paket hier unten. Verstehen Sie, der Tintenfisch schwamm hier im Wasser, ist abgelagert worden im Schlamm. Und diese ganze weitgestreckte Paket ist unter Druck gekommen, ist seitwärts geschoben worden, mehrfach übereinander aufgefaltet. Und das, was eigentlich zu dem gehört, liegt jetzt viel höher als dort, wo es abgelagert worden ist. Also wenn Sie oben in den Bergen Fossilien finden, sagen Sie nicht, schaut Kinder, die Wasser waren bis hier oben. Das stimmt nicht. Die Arche Noah ist nicht daran hier durchgesegelt. Denn alle diese Schichten liegen viel höher als dort, wo sie damals abgelagert worden sind. Übrigens, heute gibt es Alpenblumen, die erst ab 2000 Meter so richtig anfangen, sich wohlzufühlen. Wo waren sie vor der Sintflut, wo es keine so hohen Berge gab wie heute? Wo waren die Hochgebirgspflanzen und Blumen vor der Sintflut? Das ist eine von den sehr interessanten Fragen, die hier in diesem Buch über die Eroberung der Erdoberfläche durch die Pflanzen nach der Sintflut behandelt wird. Sehr gut verständliches Buch. Würde Ihre nächste Bergwanderung ziemlich revolutionieren und ein sehr gutes Buch, um weiterzuschenken übrigens. Wir lesen in unserem Psalm, du hast den Wasser und eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Und wir haben uns daran gewöhnt. Es ist alles nämlich sehr ruhig geworden und heute kann man eine Straße das Meer entlang bauen, ohne zu fürchten, dass die ganze Straße 400 Meter in einer Nacht absackt oder das Meer 200 Meter ansteigt. Es ist alles so ruhig geworden und in dieser Zeit, wo es jetzt sehr ruhig geworden ist, in den letzten 100 Jahren oder so, machen wir unsere geologischen Messungen. Ja?
wie wenn es immer so ruhig gewesen wäre. Und dann rechnet man zurück im Lichte der heutigen Bedingungen und kommt auf unheimlich lange Zeiträume. Lass mich das aber kurz illustrieren. Wir gehen miteinander in eine Tropfsteinhöhle. Vielleicht haben Sie mal eine Führung gemacht in so einer Höhle und Sie wissen, wie alt die Tropfsteine sind, die ganz großen. Die müssen Zehntausende von Jahren alt sein, denn man kann heute die Entstehung von einem Tropfstein messen. Normalerweise würde das Wasser hier tropfen und die Mineralien lagern sich langsam ab. Aber man kann das Wasser erfassen. Wie viele Tröpfchen pro Minute? Tropf, Tropf, Tropf. Boah, das braucht eine Ewigkeit. Ein paar Mineralien und so. Das braucht Zehntausende von Jahren, bis ein riesen Tropfstein entsteht. Aber freilich könnte das Wasser ein bisschen schneller tropfen. Tropf, 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 tropf. Oder sogar fließen. Und dann geschieht so etwas. Das ist eine Holzleiter. Hier sehen wir das Holz. Das an einer etwas ungünstigen Stelle in einem deutschen Bergwerk stand. Da hat man die Leiter benutzt, aber es floss täglich stark mineralienhaltiges Wasser die Leiter hinunter. Und die Leiter musste man dann entfernen und ist heute aufgestellt in Deutschlands größtem Bergbaumuseum mit einem Plakat an der Wand, wo das Ganze beschrieben wird. Was Sie hier sehen, das ist 3 Jahre Tropfstein. Es hat nur 3 Jahre gebraucht, bis dieser Tropfstein entstand. Ich zeige Ihnen die Sprosse von der Leiter. Das ist Tropfstein, wie in jeder Tropfsteinhöhle. Ich fühle mich nicht mehr verpflichtet zu unterrichten. Tropfsteine sind tausende von Jahren alt. Die können sehr schnell entstehen. Und übrigens, so dramatisch war es auch nicht. Die Leiter wurde benutzt. Aber in den Tropfsteinhöhlen sieht man Hinweise dafür, dass früher viel mehr Wasser dort durchgeflossen ist. Also, auch diese Dinge soll man berücksichtigen. Wissen Sie? Wir fühlen uns so sicher. Wir bauen unsere sichere Brücken und Hochhäuser und so weiter. Und wir klopfen die großen Sprüche, ja, wir brauchen keinen Gott und so. Und dann plötzlich bebt der Boden unter den Füßen. Die großen Helden fallen auf ihren Knien und schreien wie die Babys. Wissen Sie, wir haben nicht alles so im Griff, wie wir meinen. Das ist nur eine Mini-Katastrophe damals in Japan. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was geschehen wird, wenn Gott das Wort spricht und die Bergen anfangen, wie die Kälber zu hüpfen. Und dann werden manche großen Helden schreien, die vorher gespottet haben. Aber wissen Sie, was sie schreien? Fall auf uns! Fall auf uns! Bedecke uns, ihr Bergen, damit wir ja nicht vor dem allmächtigen Gott erscheinen müssen. Wir kommen lieber um, als dass wir vor Gott erscheinen müssen. Aber die müssen dennoch vor Gott erscheinen, denn es ist den Menschen einmal gegeben und danach das Gericht. Und es ist ein schreckliches Ding, als unvergebene Sünde in den Händen eines richtenden Gottes zu fallen. Genau wie es ein wunderbares Ding ist, in den Armen einer vergebenden Gott getragen zu werden. Die Zeit zum Schreien ist nicht erst dann, wenn der Boden im Leben unter den Füßen wankt. Wenn wir Dinge haben, die wir mit Gott in Ordnung bringen sollen, höret, wann Gott redet. Ich redete einmal mit einem jungen Mann, er sagt, ja, ich will mich schon bekehren, aber ich will zuerst das Leben genießen. Motorrad in der Kurve, von der Straße abgekommen, nicht einmal Zeit, zu Gott zu schreien, tot auf der Stelle. Wenn Gott redet, dann antworte, bevor es zu spät ist. Du ließest Quellen in den Tälern springen, die fließen zwischen den Bergen hin. Und so wurde die Erde allmählich wiederhergestellt, sodass wir heute auf eine wunderschöne Katastrophe leben. Wir leben auf Narben einer untergegangenen Welt, aber wie schön sind diese Narben wieder geworden. Und das sagt uns was. Ich möchte Sie ermutigen bei Ihrer nächsten Bergwanderung. Lassen Sie bitte die Steine nicht links liegen. Lassen die Steine reden, denn wenn die Menschen schweigen, dann müssen auch die Steine reden. Die reden von großen Umwälzungen. Die reden davon, dass eine ganze Welt wegen ihrer Rebellion gegen Gott untergegangen ist. Und Gott lässt sich nicht spotten. Das zeigen uns die Steine sehr deutlich. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Aber die Steine zeigen uns ebenfalls, wie Gott sich erbarmen kann, wie Gott selbst nach dem größten Gericht im Folge von Sünde wieder eingreifen kann und heilen kann und wiederherstellen kann, dass sogar die Narben schön werden. Und was ihm hier in der Natur ersichtlich ist, kann auch in einem Menschenleben geschehen. Mein letztes Beispiel. ein alter Mann, den ich vor Jahren kennengelernt habe. Als ich ihn kennenlernte und ich sein Gesicht studierte, dachte ich, welch eine Katastrophe muss es in diesem Leben gegeben haben. Ich habe es ihm angesehen, Narben. Und seine Seele war auch vernarbt, denn diesen alten Mann weiß heute nicht, wo seine Frau und seine Kinder sind. Diesen alten Säufer hat nämlich das Leben seiner Familie derart sauer gemacht. Die Frau ist schon längst davon. Sie will ja nicht, dass er weiß, wo die Kinder sind. Und ihr ist egal, wo er ist. Sie weiß es gar nicht mehr und will es auch nicht mehr wissen. Und diesen alten Säufer hat jahrelang dahin vegetiert, voll Hass und Bitterkeit. Seine Frau war schuld, sein Vater war schuld, der Lehrer in der 5. Klasse war schuld, die Buddeln sind schuld, sind alle schuld, schau was! Bis vor einigen Jahren diesen Mann anfing, das Wort Gottes zu lesen. Und was er da las, hat ihn zutiefst erschüttert. Und er dachte, könnte Gott eine Sünde wie ich überhaupt vergeben? Gott sei Dank hat er weitergelesen. Er las von einer Hure, die nicht nur vergeben wurde, ihr Leben wurde verändert. Er las von einem korrupten Steuerbeamter. Kleiner Mann ging in einen Baum hoch und Jesus holte ihn herunter und machte aus diesem korrupten Beamten einen Wohltäter. Er las von einem Verbrecher, der es wirklich verdient hat, bestraft zu werden. Der hing neben Jesus auch an einem Kreuz und tat Buße und bat um Erbarmen. Und Jesus sagte zu diesem Verbrecher, und heute wirst du bei mir im Paradies sein. Und das sagt er nicht zu den braven Bürgern am Fuß vom Kreuz, die in ihrem Stolz es überhaupt nicht notwendig sah, um Vergebung zu bitten. Aber der Verbrecher wurde vergeben. Und so fasste dieser alte Säufer Hoffnung. Denn er las im Worte Gottes, wenn ich mein Leben Jesus Christus übergebe, dann bin ich in Christus. Und ist jemand in Christus, so ist das Alte vergangen. Es wird zu einem Neuen werden. Und das hat er erlebt und das sieht man ihn heute an. Freilich sieht man immer noch die alten Narben. Die sind noch sichtbar. Und er weiß immer noch nicht, wo Frau und Kind sind. Ja, was hat sich dann geändert? Es hat sich eine ganze Menge geändert, aber vergessen wir nicht. Sünden, auch wenn sie vergeben werden, können lange schmerzen. Wir dürfen nie die Konsequenzen und Vergebung durcheinander bringen. Ich könnte heute beim Heimfahren ja so frech fahren, dass ich ein Kind überfahre. Das Kind ist tot. Vielleicht würden seine Eltern mich sogar vergeben. Aber das Kind bleibt tot und das belastet mich und seine Familie ein ganzes Leben lang. Konsequenzen gibt es wegen unserer Sünden. Gott kann vergeben. Aber das kann grausame Konsequenzen geben. Und so sehen wir die alten Narben. Aber es hat sich dennoch eine ganze Menge verändert. Denn schauen wir ihn heute in den Augen. Da sehen wir eine tiefe Freude, eine Friede. Da sehen wir Dankbarkeit. Die Bitterkeit ist entwichen. Es schmerzt ihn immer noch, dass er es nicht mehr weiß, wo seine Frau und Kinder sind. Vielleicht einmal werden sie ihn entdecken. Und eine riesige Überraschung erleben, denn dieser Mann ist schön geworden. Er ist so schön geworden, dass viele andere Säufer durch seinem Zeugnis auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und wissen Sie, was ihn so schön macht? Es ist der Kontrast zwischen dem, was war, und dem, was durch Gottes Gnade von innen nach außen gewirkt geworden ist. Ich wünsche Ihnen, als ehemaliger kanadischer Geographielehrer, der irgendwie sich mit den Alpen verliebt hat, und nicht nur mit einer Frau in den Alpen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und vielleicht Wanderungen mit neuen Augen. Lassen Sie die Steine reden, aber lassen Sie das Wort Gottes reden in unserem Herzen alle. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Reden im Gestein und im Wort. Das Wort ist lebendig. Es ist kein toter Stein. Dein Wort redet sehr laut und klar und deutlich. Und dein Wort redet nicht nur über geologische Fragen. Dein Wort redet zu unserem Herzen. Redet in unser Alltag hinein, in unsere Kindererziehung, in unsere Eheführung, in unseren Umgang mit Arbeitnehmern und Arbeitgeber, mit Behörden und was auch immer. Dein Wort redet zu uns, wenn wir müde und matt und entmutigt sind. Dein Wort redet zu uns, wenn wir überaus happy sind. Ich danke dir für dein Wort, dass du nicht geschwiegen hast,
hat sie überhaupt nicht reden müssen. Wir haben sie überhaupt nicht verdient. Wir haben das Wunderbare, was du gemacht hast, durch unsere Sünde wirklich versaut. Manche von uns haben schönen Ehen versaut. Wir haben schöne Freundschaften versaut. Wir haben das Leben von anderen Menschen so eine Hölle gemacht. Wir haben überhaupt nicht verdient, dass du redest. Aber du redest, weil du liebst. Ich danke dir dafür. Amen. Hat mich sehr gefreut, bei euch zu sein. Ich werde jetzt mit aller Eile euch verlassen. Ich habe nicht Zeit, jeden Hand zu schütteln. Hütte, es soll allen gelten, ja?